Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das Weihnachtsessen, es ist gerade so verdaut, da bewegen wir uns Richtung Jahreswechsel. Das Jahr 2024 war auch für die Formel 1 ein aufregendes Jahr und ihr habt abgestimmt, fleißig, bei den Griddies 2024. Das ist euer Jahresend-Award der Formel 1 und wir freuen uns sehr, heute die Preise verteilen zu dürfen und nochmal gemeinsam auf das Jahr 2024 zurückzublicken und natürlich auch schon mal so ein bisschen die Fühler in Richtung 2025 auszustrecken, um schon mal so ein bisschen unsere Gefühlslage mitzunehmen, wie wir denn glauben, wie das nächste Jahr denn so sein wird. Und es war ein besonderes Jahr, denn Max Verstappen hat den 4. Weltmeistertitel einfahren können, ist damit jetzt auf einer Stufe mit legendären Fahrern wie Alain Prost oder auch Sebastian Vettel. Aber es wurde spannender, als er das wollte. Und es ist so viel mehr noch in diesem Jahr passiert. Und in den vielen Kategorien, die wir haben, werden wir auch die ein oder andere Sache, denke ich, besprechen können. Und deswegen freue ich mich tatsächlich, dass ich heute hier nochmal mit meinem guten Freund und Kupferstecher Dennis Lewandowski auf das Jahr 2024 zurückblicken darf. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Ich freue mich auch. Noch einen Rückblick, bevor wir dann eigentlich schon fast wieder vorausblicken auf die nächste Saison. Es ist ultra spannend und ich freue mich drauf, das heute mit dir machen zu dürfen.
Ich hoffe, Weihnachten war schön.
Ja, natürlich. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, Weihnachten wunderbar. Immer schön.
Sehr schön. Nee, also, alle ein bisschen voller gegessen quasi.
Ja, genau. War wirklich schön. Waren ruhige, entspannte Tage. Und jetzt sitzen wir uns hier nochmal zusammen und dann geht es in den Jahreswechsel. Das wieder auch schön und wir hoffen, dass es bei euch ebenso schön war an Weihnachten oder was auch immer ihr gefeiert habt oder wenn ihr auch nicht gefeiert habt, ihr einfach ein paar schöne freie Tage hattet, wenn ihr arbeiten musstet, hoffentlich gut durchgekommen seid. Und wir werden dann uns jetzt der ersten Kategorie widmen und das ist die Schlagzeile des Jahres 2024. Und da hatten wir ja wirklich einige hochkarätige Nominierte, ja. Also, dass McLaren zum ersten Mal nach 1998 Konstrukteursweltmeister wird, Logan Sargeant rausfliegt, bei Williams und Franco Colapinto ihn ersetzt, Aston Martin Adrian Newey holt, Audi sein Führungsteam umstrukturiert, Liam Lawson nach Singapur für Daniel Ricciardo im Auto sitzt, Flavio Briatore zu Alpine zurückkehrt. Also, super, super, super viele Schlagzeilen in diesem Jahr, Dennis. Es war ja schon schwer genug, da eine Vorauswahl zu treffen, weil eben so viel in der Formel 1 passiert ist. Ihr habt fleißig abgestimmt. Übrigens, also das möchte ich mal sagen, wir haben die Zahl der Abstimmenden nochmal verdoppelt in diesem Jahr. Also danke an euch, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt hier und eure Awards verteilt habt. Und wir kommen zu den Top 3 und der Sieger in dieser Kategorie ist ziemlich eindeutig. Aber die Top 3 ist zumindest was die anderen beiden angeht interessant, weil ich finde, wir hatten einige sehr, sehr spannende Schlagzeilen in diesem Jahr nominiert. Auf Platz 3 mit 7% McLaren wird zum ersten Mal nach 1998 Konstrukteursweltmeister. Auf Platz 2 mit 8,5% Cadillac wird zugelassen für 2026. Und mit 72,2% ein Erdrutschsieg, Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Also, es nicht die größte Überraschung, Dennis, oder? Dass das die Schlagzeile des Jahres ist und mit dieser Bombe begann das Jahr 2024 ja erst.
Ja, es kommt einem schon so wieder so ewig vor, dass diese Schlagzeile ja wirklich krachend eingeschlagen ist. Und ja, es war für mich eine sehr spannende Abstimmung, weil ich eben für mich einen so einen Punkt am Ende der Saison auch so während unserer Aufnahmen für mich im Kopf hatte, nämlich nach den vielen, vielen Rennen und ja jetzt auch schon fast Jahren, in denen Lewis Hamilton eben medial nicht so stattgefunden hat, weil eben die Schlagzeilen auf der Strecke andere gemacht hat, habe ich mich halt gefragt, aber wenn dann halt Lewis Hamilton eine Schlagzeile macht, und das war ja eine Schlagzeile, hat er dann auch diesen Impact auch bei den Leuten, weil man selber man weiß ja immer nicht, gewichtet man das persönlich anders als viele andere oder sieht man das dann doch eher wie die große Masse? Und das hat eindrucksvoll gezeigt, dass dieser Wechsel von Lewis Hamilton vom größten der Formel 1 zum ja, größten Team der Formel 1 einfach diesen Impact hatte und 72%, das spricht eine eindeutige Sprache, das war für die Leute die Schlagzeile des Jahres und ja, ein Riesending, was ich mir bis jetzt auch immer noch nicht vorstellen kann. Also ich muss ihn wirklich erst in diesem roten Overall, in diesem roten Auto sehen, um das, glaube ich, für mich zu begreifen. Ja, aber ich denke, Kevin, das war wirklich eindeutig und ich glaube, das Wort erdrutschartig, das passt wirklich gut.
Ja, vor allem, weil es ja auch damals schon so einen Erdrutsch ausgelöst hat. Damals, ne? Man sagt das jetzt so. Aber es war ja die erste große Nachricht des Jahres 2024, die uns ja alle so ein bisschen überraschend gepackt hat. Ich erinnere mich noch daran, wie so die ersten Meldungen von unseren italienischen Kollegen durchgekommen sind im Motorsport Network und wir dann schon so die Mühlen haben laufen lassen, um das Ganze dann aufzubereiten für den Tag der Tage, wenn das Ganze dann offiziell wird. Haben da auch nochmal bei der Formel 1.de Weihnachtsfeier darüber gesprochen, wie krass das eigentlich war. Ja, also das Lewis Hamilton sagt, okay, also dass er mal den Rennstall wechselt, das haben jetzt viele nicht für so unwahrscheinlich gehalten, aber dass es dann so überraschend, so schnell und so interessant passiert auch, ne? Weil im Grunde genommen wurde Mercedes ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt vielleicht und Lewis Hamilton hat sich dann entschlossen, das Team zu wechseln. Es musste relativ kurzfristig eine Kommunikation erstellt werden. Das hat Mercedes auch nochmal vor so ein paar Aufgaben gestellt. Und dann ja, wurde es offiziell, dass Lewis Hamilton 2025 zu Ferrari wechseln wird. Und ich bin da immer noch so ein bisschen wie du, auch wenn es mich wirklich sehr angezündet hat, dass diese Meldung rausgekommen ist, weil ich halt glaube, dass Lewis Hamilton und Ferrari einfach herausragend gut zusammenpassen könnte. So ist es halt immer noch so unwirklich, bis man ihn dann im roten Overall, im roten Auto sieht, neben Charles Leclerc dann nächstes Jahr. Es ist aber jedenfalls etwas gewesen, was schon relativ früh diese Saison eingeläutet hat. Ja, also wo du schon wirklich schnell merktest, so, oh krass, also weil eben dieser Wechsel auch so verrückte Implikationen hätte haben können, wer jetzt dann wohin geht. Ab dann gab es ja dann auch relativ schnell schon die Gerüchte, wer wechselt dann für ihn zu Mercedes. Hätte es Carlos Sainz sein können, der ja dann ganz offensichtlich nicht mehr Ferrari-Fahrer ist nächstes Jahr. Der ist es nicht geworden. Man hat sich für Kimi Antonelli entschieden. Hätte auch eine Schlagzeile sein können, ja, dass Mercedes sich dafür entschlossen hat, eben keinen erfahrenen Fahrer zu nehmen, jetzt keinen Bottas zu nehmen, der ja auf dem Markt war, aber auch keinen Mick Schumacher zum Beispiel zu nehmen, sondern Kimi Antonelli zu nehmen, der wirklich vielversprechende italienische Fahrer, der aus der Formel 2 nach einem der noch schwereren Jahr nach oben kommt. Ja, und diese ganze Silly Season, die ja sich auch noch sehr, sehr lang gezogen hat, jetzt bis eine Woche vor Weihnachten im Grunde genommen, die ja mit diesem Dominostein echt schon mal so einen Anlauf genommen hat. Und das war schon krass. Also ich muss sagen, ich kann mich noch genau daran erinnern, welche emotionale Achterbahnfahrt ich da ja gefahren bin, als diese Meldung rauskam, dass Lewis Hamilton zu Ferrari geht, Dennis. Also ich merke das jetzt auch schon wieder so. Ich kriege da so ein bisschen echt Bauchkribbeln. Also das ist wirklich so, das war eine Schlagzeile, die mich wirklich irgendwie bewegt hat.
Ja, und vor allem, also bei mir weiß ich auch noch, Lewis Hamilton hatte ja, glaube ich, ja gar nicht so lange vorher ja den Vertrag verlängert. Und das war ja der Zeitpunkt, wo ich persönlich geglaubt habe, wenn Wechsel mal stattfindet, dann jetzt. Und dann wurde dieser neue Vertrag veröffentlicht. Lewis Hamilton bleibt bei Mercedes. Man hat ja auch davon gesprochen, dass man ihn wirklich langfristig als Markenbotschafter bei Mercedes einbinden möchte. Und für mich war nach dieser Vertragsverlängerung der letzten bei Mercedes dann im Kopf der Wechsel vom Tisch und dann eben total unerwartet plötzlich dieser Wechsel. Und du hast gerade gesagt, auch was der auf dem Markt ausgelöst hat. Ich erinnere da auch zum Beispiel an Fernando Alonso, der sich im Anschluss daran bei Aston Martin wirklich fabelhaften Rentenvertrag und gut dotierten Rentenvertrag gesichert hat. Was das ausgelöst hat und auch wie lange Mercedes eben dieses Cockpit auch irgendwo vakant gehalten hat, bis dann wirklich die Entscheidung für Kimi Antonelli kam. Es hat so viel ja, Unruhe, aber im positiven Sinne, weil wir lieben ja alle die Silly Season, einfach auf diesen Fahrermarkt gebrachten. Carlos Sainz, der ich glaube, mit mehr als nur einem Auge eben auf diesen Sitz geschielt hat. Also so viele Geschichten, die erst dadurch entstanden sind. Von daher, ja, wirklich ein riesen, riesen Ding. Und ich glaube auch ein Thema, was eben im kommenden Jahr, wenn es dann wirklich soweit ist, diese Schlagkraft dieser News dann uns auch wirklich erst bewusst wird.
Und jetzt zum Ende der Saison oder zum Ende des Jahres gab es ja dann noch die letzten Schlagzeilen in Sachen Silly Season. Waren jetzt natürlich nicht nominiert, weil sich das jetzt gebissen hat mit unserem Voting. Aber wir können natürlich ganz kurz drüber sprechen, Dennis. Red Bull hat sich entschieden, Sergio Perez zu entlassen und Liam Lawson in das Auto zu setzen und damit nicht Yuki Tsunoda. Bei uns in den Gruppen Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und in unserem Discord-Channel wurde natürlich eifrig diskutiert. Viele haben Plädoyers für Lawson und Tsunoda gehalten, einige auch Plädoyers für Sergio Perez, dass man dann noch bei ihm bleiben sollte. Man hat sich bei Red Bull dann jetzt für den Neuseeländer Liam Lawson entschieden. Dr. Helmut Marko hat in einem Interview mit RTL erklärt, warum. Also es ist die Konstanz, die es für Liam Lawson ausmacht, dass Yuki Tsunoda schnell ist, das steht außer Frage. Aber ihm fehlt einfach diese Grundkonstanz und auch die Emotionalität von Yuki Tsunoda sei ein Problem. Diese ständigen Wutausbrüche sorgen dafür, dass natürlich Konzentration flöten geht. Und das deckt sich mit dem, was Dr. Marko auch mir schon in Las Vegas gesagt hat, in einem kleinen Gespräch, was wir hatten, ist, dass Liam Lawson einfach kaltschnäuzig ist. Ja, und das ist auch was, weswegen ich diesen Wechsel halt komplett verstehen kann, ist, dass Liam Lawson, es ist schwer, das jetzt so zu sagen, aber am ehesten an Max Verstappen rankommt. Nicht von der Zeit her, das glaube ich nicht, aber vom Naturell her, vom Killerinstinkt her, von dem, was du auch in einem Zweikampf leisten musst. Ja, also das hat man ja dann auch diese Saison schon gesehen. Ich glaube, in Mexiko war es, als er mit Sergio Perez dieses Duell hatte, aber auch, als er mit Fernando Alonso schon relativ früh aneinander geraten ist. Der gibt da nicht klein bei, der weiß, was er tun muss. Und gleichzeitig ist er halt auch, ich sag mal, im besten Sinne Drecksack genug, in den entscheidenden Situationen sich dann, glaube ich, auch ja, sehr, sehr fokussiert durchzusetzen. Und wir hatten auch da wieder bei der Formel 1D Weihnachtsfeier wirklich eifrige Diskussionen darüber. Für mich ist Liam Lawson die absolut richtige Wahl von Red Bull und ich glaube, dass man auch sehr zufrieden mit ihm sein wird. Ich glaube, dass er ein wichtiges Ziel hat, nämlich erstmal besser sein als Sergio Perez. Da geht es gar nicht mal darum, dass er Max Verstappen jetzt gefährlich werden soll. Ich denke, das hätte weder Tsunoda noch Lawson noch, weiß ich nicht, ein anderer Fahrer erstmal geschafft. Aber diese Hürde, die wird er nehmen und ich kann es total verstehen, dass man sich für Liam Lawson entschieden hat. Und auch da war ich eigentlich wirklich nur noch froh, dass es, also unabhängig davon, dass ich gerne auch mal ein bisschen Pause haben wollte von all den News und so, dass man sich da jetzt so entschieden hat, weil es hat Sergio Perez auch ein Stück weit erlöst, glaube ich, weil das ja kein Zustand für ihn war, wie das jetzt die letzten Wochen und Monate gelaufen ist. Max Verstappen hat ja auch nochmal versucht, in einem Interview ja, lobende Worte zu finden, nochmal klargemacht, dass es 2024 nicht nur an Sergio Perez lag, weswegen man nicht Konstrukteursweltmeister geworden ist, weswegen man nicht so ganz in diese Spur gekommen ist, in die man die letzten Jahre gekommen war. Dass man jetzt aber diesen Schritt gegangen ist, ist ein konsequenter Schritt, weil er einfach auch mit der schlechten Form vom Saisonfinale dann kaum noch zu halten war, wenn man bedenkt, wie schon andere Fahrer bei Red Bull rausgeworfen worden sind. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was Liam Lawson da nächstes Jahr leisten wird. Also Lawson rein bei Red Bull, Perez raus bei Red Bull. Bei den Racing Bulls Isaac Hadjar jetzt neben Yuki Tsunoda. Auch das eine sehr konsequente Wahl, dass man sich dann gegen Franco Colapinto entschieden hat, der aufgrund der teuren Ablöse und der dann doch inkonstanten Leistung im letzten Jahr oder in diesem Jahr sich jetzt nicht empfohlen hat, dann wirklich bei den Racing Bulls zu sitzen, sondern man bleibt im Juniorkader und holt Isaac Hadjar. Dennis, eine Meinung dazu?
Ja, ich finde beide Entscheidungen wirklich richtig und gerade beim Thema Liam Lawson habe ich ja mich ja auch nicht zurückgehalten, da wirklich auch Plädoyer für zu halten, weil ich eben finde, dass Liam Lawson vom Typ her am ehesten neben Max Verstappen passt, weil ich auch daran glaube, dass Sergio Perez mit seiner Form, die er jetzt zum Ende hin hatte, einfach nicht mehr tragbar war für Red Bull und auch Yuki Tsunoda mir über die Jahre. Er hat mich sicher auch unterhalten, das ganz klar. Und man findet das ja auch dann irgendwo lustig, eben diese Funksprüche, aber am Ende eben das genau die Punkte waren, die diese Ausraster am Funk, diese Inkonstanz. Und auch eben zwar ein wirklich guter Speed, aber eben keine besonderen Momente so für mich, die dann den Ausschlag gegeben haben, eben genau das zu, ja, mir zu wünschen, in Anführungszeichen, was jetzt eingetreten ist. Und dass wir jetzt mit Hadja noch einen weiteren Rookie bekommen, finde ich wirklich sehr gut und auch die richtige Entscheidung am Ende des Tages bei allem Hype um Franco Colapinto, der mich auch verzaubert hat von der ersten Minute an den Williams, ganz klar. Aber es ist ja auch nun mal ein großes Juniorprogramm, was Red Bull da hat, und dann auch wieder mal ein Zeichen für die Junioren eben, dass das auch Früchte trägt, wenn man da eben drin ist. Und von daher bin ich gespannt. Ich glaube, da ist wirklich viel drin und wirklich viel Talent in allen vier Autos jetzt. Und da freue ich mich sehr drauf, das zu sehen. Und ich bin dann wirklich gespannt, ob Liam Lawson es vielleicht nächstes Jahr dann auch schon schafft, sich in die Reihe der Grand Prix-Sieger ja, einzureihen. Denn das Auto dafür hat er jetzt. Er wird sicher, da bin ich auch ganz deiner Meinung, nicht wie irgendwie direkt an Max Verstappen rankommen oder Max Verstappen da irgendwas streitig machen. Aber eben genau das, was Sergio Perez am Anfang gut gemacht hat und dann nicht mehr konnte, nämlich in den Momenten, wo Max Verstappen vielleicht mal nicht da ist, wo irgendwas schief läuft oder wo er eben einfach nicht da sein kann, dann eben abzustauben und da auch mal einen Sieg zu holen und eben doch Podien. Und da freue ich mich sehr drauf. Neues Gesicht bei den Top-Teams finde ich immer spannend und dann auch gerade dieses Duell mit Kimi Antonelli, eben dieses Duell der Rookies bei Top-Teams. Ich glaube, da kriegen wir einiges geboten in 25.
Das glaube ich aber auch. Wir kommen jetzt zur ersten Fahrerkategorie und zwar zu Most Underrated Driver. Also welcher Fahrer wurde unterschätzt in dieser Saison? Da waren ja alle Fahrer nominiert. Und da gab es wirklich ein breites Spektrum an Votings. Und die Top 3, die sahen wie folgt aus. Mit 14,2% auf Platz 3 Pierre Gasly von Alpine. Mit 16,5% auf Platz 2 Carlos Sainz von Ferrari. Und mit 31,5% auch hier ein deutlicher Sieg für den Most Underrated Driver of the Year, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg,
Hülkenberg.
Elfter in der Fahrerwertung mit 41 Punkten, wurde ja am Ende noch von Pierre Gasly eingeholt, sonst wäre es ein Top-10-Platz gewesen. Für mich ein wirklich enger Kampf zwischen den beiden, also nicht nur auf der Strecke, sondern auch bei diesem Voting. Ich habe mich am Ende für Pierre Gasly entschieden, einzig und allein eigentlich deswegen, weil dieser Alpine insgesamt diese Saison gesehen einfach schlechter war als der Haas. Und Nico Hülkenberg, er hat natürlich über die Maße rausgeholt aus dem Auto. Er hat ja auch seinen Teamkollegen Kevin Magnussen sehr deutlich geschlagen. Aber es ist bei Pierre Gasly eben nach diesem sehr schweren Saisonstart, dann sind es diese letzten Rennen gewesen, wo er dann nochmal so richtig hat auf sich aufmerksam machen können. Deswegen, meine Stimme ging an Pierre Gasly in dem Fall, aber ich kann total verstehen, dass Nico Hülkenberg bei euch da draußen der Most Underrated Driver of the Year war, weil er jetzt ja auch nicht, Dennis, als es Cockpits zu vergeben gab, jetzt auch immer genannt wurde. Auch natürlich, klar, er hat sich auch relativ früh dafür entschieden, zu Sauber zu gehen, also 2026 dann bei Audi zu fahren. Aber wenn er sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, ich meine, vielleicht wäre auch er nochmal eine Option gewesen irgendwo, gerade bei Mercedes vielleicht oder, also gut, wäre jetzt nicht gewesen, aber ihr wisst, was ich meine, vielleicht bei Red Bull, wenn die nochmal einen erfahrenen Fahrer hätten haben wollen, statt Liam Lawson, weil auch da wusste man ja nicht, als Daniel Ricciardo rausgeflogen ist, Liam Lawson reinkam, wird das wirklich dann so laufen und nicht laufen. Ja, Nico Hülkenberg, der meist unterschätzte Fahrer der Saison 2024 für unsere Hörerinnen und Hörer. Kannst du die Wahl nachvollziehen? Nachvollziehen auch genannt.
Ja, kann ich. Also ich persönlich habe mich, wie du tatsächlich, für Pierre Gasly entschieden, weil ich eben fand, dass er wirklich eine Top-Entwicklung genommen hat auch dieses Jahr. Er hat sich erstmal zum wirklichen Nummer-1-Fahrer bei Alpine gekämpft, auch im Team, auch von dem Status her. Und Esteban Ocon war da ja wirklich gesetzt und hat eben wirklich ein absolutes Maximum aus der, ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber ich sage es einfach, aus dieser Gurke, und das war sie ja über viele Zeiten der Saison, rausgeholt. Von daher hatte ich mich für Pierre Gasly entschieden, verstehe aber Nico Hülkenberg vollkommen. Ich finde, dieses Jahr hat Nico Hülkenberg das erste Mal, deswegen war er bei mir in dieser Kategorie gar nicht so präsent im Kopf, aber ich finde, er hat dieses Jahr das erste Mal auch schon, zumindest auch in den Medien und auch in unseren Gruppen das Lob bekommen, was er eben auch verdient hat. Er hat gezeigt, und ich finde, das ist in den Jahren vorher und auch im ersten Haas-Jahr noch so, da war noch dieses ungläubige Staunen und vielleicht auch bei einigen sehr, ich sag mal, Mick Schumacher nachtrauernden Medien natürlich auch so ein bisschen, ja, die Trauer, dass Mick es eben nicht geworden ist, sondern Nico. Natürlich noch so ein bisschen, ja, alles ein bisschen gesetzter. Aber er hat dieses Jahr das Haas-Team, glaube ich, mit Kevin Magnussen am Ende auch zusammen auf eine wirklich neue Ebene gebracht, auf eine Konstanz, die bei dem Team eben so nicht da war. Er hat außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, wirklich außergewöhnliche Qualifyings gefahren. Das wirklich ist mir absolut hängen geblieben. Und nachdem er wirklich, wirklich eigentlich für, und oh, da muss ich mich auch mit reinnehmen, eigentlich war da der Deckel schon auf dem Topf beim Thema Nico Hülkenberg. Es hat wirklich, ich sag mal, die wenigsten hätten noch einen Pfifferling auf ihn gesetzt, und er hat sich dann auch mal, und das hat er auch selber gesagt, ja, im Endeffekt selber seinen dritten Frühling gesichert, und jetzt bekommt er noch die Chance, Werksfahrer für ein deutsches Team zu werden. Und ich finde, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr verdientes Karrierezückerli, was er sich dann noch erarbeitet hat, und von daher diese Wahl für mich absolut, absolut verständlich und auch absolut mitgenommen von mir.
Wer aber auch, finde ich, zu Recht in den Top 3 gelandet ist, ist Carlos Sainz, weil da muss man sagen, seine Saison war schon sehr konstant. Ja, am Ende hat Charles Leclerc ihn zwar wieder relativ deutlich geschlagen, 356 zu 290 Punkten, aber wenn Sainz da sein musste, war er da. Ja, das war schon eine starke Saison von ihm. Nicht umsonst war er natürlich auch ein beliebter Fahrer auf dem Fahrermarkt. Man hat sich ja dann bei Mercedes gegen ihn entschieden. Auch Red Bull wollte ihn erstmal nicht zurückhaben. Aber da munkelt man ja, gibt es durchaus Klauseln, die das ermöglichen würden, dass er da relativ schnell von Williams auch weggehen könnte. Und wenn man sich den Karriereweg von Carlos Sainz jetzt mal ansieht, Dennis, der macht nächstes Jahr schon die Top-Team-Reise weiter voll. Jetzt vielleicht Williams nicht vom Leistungsding her das Top-Team aktuell in der Formel 1, aber ja definitiv ein Name, dem man die Formel 1 einfach verbindet. Traditionsteam, ja, er macht diese Traditionsteams weiter voll. Und das ist dann schon beeindruckend zu sehen, welche Langlebigkeit Carlos Sainz auch in der Formel 1 hat und welchen Stellenwert er ja auch immer noch hat, dass wenn er die Möglichkeit bekäme, dann auch doch nochmal zum Top-Team zu gehen, er durch eine Klausel dann auch relativ schnell rauskommen könnte, vermutlich. Und er natürlich vielleicht auch darauf hofft, dass genau dieses Top-Team mal anklopft. Also Sainz und Hülkenberg, die beiden underrated Drivers of the Year. Also Carlos Sainz, finde ich, ist vielleicht in der einen oder anderen oder an der einen oder anderen Stelle in der Berichterstattung vielleicht ein bisschen schlechter weggekommen als nötig. Nehme ich mich natürlich auch nicht raus aus dieser selbst auferlegten Kritik. Aber ich kann schon verstehen, dass die Leute ihn auf Platz 2 gewählt haben da.
Definitiv, gerade wenn man sich jetzt auch mal seine Formel-1-Vergangenheit anschaut. Ich habe da letztens irgendwo auch so eine Statistik gesehen, wie wörtlich, dass man das nehmen muss, ist natürlich immer eine Frage, aber in jedem Team, wo er dann war, sei es Renault, sei es McLaren, sei es Ferrari, ging es dann wirklich nach oben, auch in der Konstrukteurs-WM. Und ich glaube, er hat einfach das Problem, gerade bei McLaren und bei Ferrari hat er eben neben wirklich großen, strahlenden Sternen gestanden, die in den jeweiligen Teams wirklich die Ziehkinder waren, also Lando Norris bei McLaren und Charles Leclerc bei Ferrari. Und da ist das Licht von Carlos Sainz einfach immer irgendwo das Kleine. Aber er hat das immer wirklich sensationell gut gemacht, hat sein Maximum rausgeholt, ist dann auch sicher nicht immer auf diesem Level von einem Charles Leclerc oder Lando Norris. Da fehlt ihm dann doch am Ende so dieser Zauber. Aber ein grundsolider, wirklich schneller Fahrer, der, glaube ich, jedem Team in der Formel 1 weiterhelfen kann. Das hat er gezeigt. Er hat bei Ferrari wirklich eine Lücke geschlossen. Er hat wirklich als Teamkollege von Charles Leclerc das Maximum rausgeholt, hat sich natürlich auch immer mal wieder versucht, eben dann mit dem Platzhirsch eben in Maranello anzulegen mit Charles Leclerc. Es gab ja da auch die ein oder anderen Duelle und ja, Nicklichkeiten. Aber am Ende zeigt auch, glaube ich, diese freundschaftlichen Arten, die er auch dann zu den Teamkollegen pflegt, sei es Lando Norris, sei es Charles Leclerc, dass er, glaube ich, auch ein hochrespektierter Fahrer ist und auch wirklich vom Typ her jemand, der, glaube ich, als Teamkollege echten Zugewinn ist. Von daher, er hat bei Williams jetzt, wie du sagst, bei einem am Ende des Tages wirklich Traditionsteam unterschrieben. sportlich ist das sicher erstmal ein Abstieg, ganz klar. Aber wer weiß, welche Türen sich öffnen. Und wenn irgendwo ein Top-Team in der Formel 1 einen soliden Fahrer braucht, der Punkte einsammelt, der Rennen gewinnen kann, dann ist, glaube ich, Carlos Sainz der Erste, der dann Anruf auf dem Handy hat.
Tja, und jetzt können wir nochmal Nico Hülkenberg gratulieren zum Most Underrated Driver of the Year, Greedy 2024. Und ich bin sehr darauf gespannt, wie er nächstes Jahr dann bei Sauber performen wird und wo er dann in dieser Kategorie abschneiden wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit zwei weiteren Kategorien. Dann freuen wir uns auf den Aufreger des Jahres 2024 und wir küren das Rennen des Jahres 2024. Bleibt also dran. Hier bei den Greedies, der Awardverleihung von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Greedies 2024 sind heute das große Thema. Ihr habt abgestimmt und wir verleihen die Preise und wir kommen zur nächsten Kategorie, der Aufreger des Jahres. Und auch da, wir hatten echt viele Nominierungen aufgestellt, wo mit Sicherheit noch nicht mal alle dabei waren. Ja, wir haben wirklich versucht, weil auch da, es wurde sich so viel aufgeregt in diesem Jahr. Es war so viel los. So viel, über das so hart diskutiert wurde in unseren Gruppen auch, haben versucht, das alles noch so ein bisschen zu rekapitulieren, was da alles so war. Wir hatten die Kontroverse um die Flexi-Wings, wir hatten den jetzt am Ende noch den Streit zwischen Verstappen und Russell, der auch wirklich nicht unerheblich wenige Stimmen bekommen hat. Dann, dass die FIA drei Rennen vor Schluss den Rennleiter wechselt, dass Lance Stroll sich in Brasilien in der Anführungsrunde ins Kiesbett fährt, dass in der Formel 1 ein Fluchverbot herrscht. Auch ganz früh noch, dass Albon in Australien crasht und Logan Sargeant aussetzen muss, weil Williams nicht genug Ersatzteile für das Auto hat. Also wirklich, wirklich viele Aufreger in diesem Jahr. Und wir haben einen geteilten Platz 3. Und zwar einmal mit 9,4% jeweils Max Verstappen gegen Lando Norris in Austin. Und Lance Stroll fährt sich in Brasilien in der Einführungsrunde im Kies fest. Auf Platz 2 mit 18,5% das Fluchverbot in der Formel 1 nach dem großen Preis von Singapur. Die Nummer mit Max Verstappen, der sich ja in der Pressekonferenz am Donnerstag dort in der Wortwahl vergriffen hat und zu den Stewards zitiert wurde. Und eindeutiger Sieger, und auch das ist eigentlich keine Überraschung, als wir die Nominierung aufgestellt hatten, also war mir eigentlich klar, dass das der Aufreger des Jahres sein muss. 45,2% von euch eindeutig gewählt. Christian Horner unter Druck. Und auch da, Dennis, müssen wir natürlich ganz, ganz weit zurückblicken in diesem Jahr, als die Meldung rauskam, dass es Untersuchungen gibt gegen Christian Horner wegen Verhaltens gegenüber seiner ehemaligen persönlichen Assistentin, die über die Maße hinausging, über die Maße des guten Geschmacks. Eine Affäre, die noch länger ging, als die Dame das vielleicht wollte. WhatsApp-Chats, die geleakt worden sind. Man wusste nicht genau, von wem sie geleakt worden sind, aber auf jeden Fall sind sie in der Öffentlichkeit gewesen. Christian Horner stand wirklich sehr unter Druck. Es war nicht ganz klar, ob er nach den Testfahrten, also er ist ja dann in Bahrain zu den Testfahrten gefahren, er hatte da keine Teamkleidung an, da wurde natürlich viel, viel spekuliert, wie geht es mit ihm weiter, wird man sich bei Red Bull vielleicht von ihm trennen. Was daraus entstand, war ein Grabenkampf zwischen der thailändischen Seite, der Juvidia-Familie und der österreichischen Seite in Fuschel, die jeweils unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie sich ein Teamchef benehmen muss, um seinen Job weitermachen zu dürfen. Also die Schlinge zog sich immer weiter zu um den Hals. Es gab dann auch ein ordentliches Gerichtsverfahren noch in den Folgemonaten. Aktuell sieht es so aus, dass Christian Horner von allen Vorwürfen freigesprochen wurde, also dass er da nichts mehr zu befürchten hat. Es ist auch sehr ruhig geworden um diese Story, aber es war zu Saisonbeginn natürlich das große Thema und viele fragen sich, ob das nicht vielleicht auch die größte Unruhe bei Red Bull reingebracht hat, weswegen dann natürlich in der Folge auch Adrian Newey gesagt hat, er möchte den Rennstall verlassen und zu Aston Martin wechseln, weil er darauf auch keine Lust mehr hatte. Christian Horner wurde auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Größenwahnsinn nachgesagt, weil er in diversen Interviews auch die Rolle von Adrian Newey ein bisschen heruntergespielt hat, was dem Briten sehr, sehr, sehr sauer aufgestoßen ist. Und Christian Horner hat diese Situation ausgesessen, hat diese Situation auch mit der Hilfe seiner Frau, Jerry Horner, ein bisschen öffentlich versucht zu beruhigen. Also sie war öfter mit an der Strecke, ist Hand in Hand mit ihm durch die Gegend gelaufen. Ja, und jetzt am Ende des Jahres hat er nochmal einen Orden bekommen für seine außerordentlichen Leistungen im Motorsport. Also ein wildes Jahr für Christian Horner. Ist natürlich immer schwierig, darüber zu urteilen. Aber ich glaube, klar ist, wenn du in einer Führungsposition bist, dann musst du dich an gewisse Regeln halten. Und wenn Menschen der Meinung sind, dass man diese Regeln nicht eingehalten hat, dann ist es wichtig, dass man dem auch hinterhergeht und dass man da auch ermittelt. Aber jetzt müssen wir feststellen, freigesprochen von den Vorwürfen vorerst, er hat das überstanden, er ist weiterhin Teamchef bei Red Bull Racing. Hat es dann am Ende geschafft, mit Max Verstappen den Fahrerweltmeister zu stellen. Das Auto war nicht gut genug, um Konstrukteursweltmeister zu werden, Dennis. Aber dieser Druck, den er aushalten musste, da kann ich schon verstehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer gesagt haben, das ist unser Aufreger des Jahres.
Ja, das war ja ein enormes Ding am Anfang der Saison. Eben weil es ja auch natürlich einen Lebensbereich umfasst, der sehr stark ins Private ging, der auch natürlich sehr, er ist jetzt freigesprochen worden. Ich rede jetzt dann natürlich von Vorwürfen, ganz klar, die natürlich absolut zu verachten sind, wenn man sich so verhält und daher natürlich auch viel für Aufruhr gesorgt haben. Am Ende glaube ich bin natürlich nie in Milton Keynes gewesen und habe da mit niemandem gesprochen, aber für mein Dafürhalten war das, glaube ich, dieser Moment, in dem so eine Sollbruchstelle aufgegangen ist, eben wie du sagst, zwischen der österreichischen und der thailändischen Partei. Es hat sich ein Machtkampf entfacht, der dann auch wirklich sehr offen ausgetragen wurde. Ich erinnere mich daran, dass man dann teilweise bei Siegerehrungen getrennt voneinander stand. Helmut Marko war eine Zeit lang dem Vernehmen nach wirklich am Wackeln bei Red Bull. Max Verstappen ist eingeschritten. Jos Verstappen ist da mit eingestiegen in dieses Feuer, was da einfach gebrannt hat bei Red Bull. Ja, und am Ende war es dann mit dem Ergebnis, dass man mit Adrian Newey wirklich jemanden verloren hat, der für das Auto sehr, sehr wichtig war. Und sportlich hat sich das dann ja doch relativ schnell auch niedergeschlagen. Man hat eben dieser Stand des Klassenprimus, den man ja absolut hatte. Und ich glaube, wenn man irgendjemanden gefragt hätte, der sich mit Formel 1 beschäftigt vor dieser Saison, glaubst du, dass irgendjemand anders außer Red Bull Konstrukteursweltmeister wird? Da hätte keiner irgendwie Ja gesagt, weil eigentlich war für alle nur abzusehen, dass Red Bull diese Saison dominieren wird und sie fing ja auch so an. Und dann hat sich so nach und nach eben das eingeschlichen. Man hat das Fehlen der Leute gemerkt, die Weggänge der Leute bemerkt. Es ging sportlich nach unten. Viel, viel Drama in den Gazetten. Und ja, und jetzt auch die große Frage für mich: wo steht Red Bull dann auch nächstes Jahr? Sind sie überhaupt noch Top-Favorit? Können sie zurückschlagen? Können sie jetzt ein Auto wieder bauen, was aus eigener Kraft Siege holt? Und das alles hat eben seinen Ursprung in dieser Horner-Affäre. Und ich glaube, das war am Ende, auch wenn es eben eine private Geschichte war, eine Geschichte, die sich eben da in den Privatleben der beteiligten Leute abgespielt hat, dass es am Ende vielleicht auch mit den größten sportlichen Impact hatte, den uns diese Saison 2024 zu bieten hatte. Von daher eine absolut, ja, die absolut richtige Wahl eigentlich für den Aufreger des Jahres. Und ja, Christian Horner, der hat das natürlich, wie ich finde, und das hat aber auch, glaube ich, gezeigt, dass Red Bull am Ende des Tages auch ein Konstrukt ist, was es versteht, eben Sachen da intern zu klären. Man hat nicht vorschnell gehandelt, man hat keinen Stab über irgendjemanden gebrochen und das am Ende, wie ich finde, dann doch ob der Größe, die dieses Thema hatte und auch dieser Druck, der eben war, weil die Entlassung von Christian Horner, die wurde da von vielen Seiten gefordert. Man hat da wirklich in Anführungszeichen Stärke bewiesen, hat das Thema erstmal intern geklärt, dann wurde es vor Gericht geklärt und Christian Horner sitzt eben noch im Sattel, leitet die Geschicke dieses Teams und ja, von daher wirklich eine Sache, die sich dann am Ende des Jahres, ja, durchs ganze Jahr gezogen hat.
Christian Horner, so mächtig wie nie, muss man sagen, hat ja auch dann noch
Ja.
die Chefrolle bei Red Bull Powertrains inne und wird da die Geschicke leiten. Der eigene Motorenstrang, der gebaut wird für die Saison 2026. Es bewegt sich viel in Milton Keynes und Christian Horner wird weiter der Mann an den Reglern bleiben, um da das Team durch die nächsten Jahre auch zu führen. Das ist klar. Dr. Helmut Marko, hast du ja gerade schon angesprochen, der hat sich ja dann auch so ein bisschen, also er wurde auch zum Streitfall, ja, weil da zumindest gerüchteweise es so klang, als ob der Job von Dr. Marko oder Christian Horner, irgendwie leiden müsste, wenn der ein oder der andere bleibt. Am Ende hat sich ja auch Max Verstappen, das hast du ja auch gesagt, ist entschlossen, auch öffentlich was zu sagen, gesagt, wenn Marco weg ist, dann bin ich auch weg. Aber Marco ist noch da, Horner ist noch da und man bemüht sich jetzt schon seit Monaten darum, Ruhe reinzubekommen, Geschlossenheit zu der Symbol, also zu signalisieren. Und dann halt auch mit Red Bull in die Zukunft zu gehen. Jetzt mit Pierre Vacher, der mit seinem Ingenieursteam natürlich versucht, dann den RB21 auf die Beine zu stellen für die nächste Saison. Ob ihm das gelingen wird, da sind große Fragezeichen, auch in Milton Keynes tatsächlich, über den Köpfen einiger entscheidender Leute. Und wie der Abgang von Adrian Newey sich dann weitergehend zeigen wird, das werden wir beobachten können. Auf Platz 2 bei den Aufreger des Jahres, das Fluchverbot in der Formel 1. Der große Preis von Singapur war da der ausschlaggebende Punkt, als Max Verstappen in der FIA-Pressekonferenz am Donnerstag ein böses Wort mit F gesagt hat und das die Stewards hervorgerufen hat, die ihn dann vorgeladen haben. Er musste jetzt im Rahmen der FIA-Gala in Kigali in Ruanda Sozialstunden ableisten. Und das hat natürlich für große, große Diskussionen gesorgt. Nicht zuletzt hat es dafür gesorgt, dass die Grand Prix Drivers Association, also die Fahrergewerkschaft, die GPDA, einen Instagram-Account aufgestellt hat, wo sie Monate später einen offenen Brief verfasst haben an den FIA-Präsidenten Mohammed bin Sulayem, an die Öffentlichkeit, um zu zeigen, hey, wir stehen hier zusammen und es sind hier Sachen, die gemacht werden über unsere Köpfe hinweg, die wir nicht verstehen können. Ja, und da wünscht man sich einen anderen Umgang miteinander, da wünscht man sich einen anderen Ton miteinander. Und er hat sich zwar in der Wortwahl vergriffen, Max Verstappen, hat danach aber auch für Schmunzler gesorgt, als er dann nicht mehr in der FIA-Pressekonferenz sprechen wollte, sondern dann mit den Journalistinnen und Journalisten draußen geredet hat, weil er dort nichts mehr sagen wollte, bevor er noch eine Strafe bekommt. Es gab dann noch den Fall, dass Charles Leclerc ja auch zum Beispiel ein paar Rennen später sich in der Wortwahl vergriffen hat. Da hat sich sofort für entschuldigt, das hat Verstappen nicht gemacht. Deswegen hat Leclerc da keine Strafe bekommen, was auch wiederum viele nicht verstanden haben. Ja, Fluchverbot in der Formel 1. Es ist so ein Nullthema eigentlich, weil ich finde, ja, man kann und sollte natürlich seine Wortwahl in Pressekonferenzen und in Interviews anpassen können. Aber man muss auch immer den Kontext sehen. Und da fehlte mir so ein bisschen Fingerspitzengefühl auch im Nachhinein, dass man sagt, okay, er hat ja jetzt niemanden beleidigt. Ja, er hat halt gesagt, the car was fucked. Und ja, er kann es anders sagen, aber was man daraus gemacht hat, war einfach, also das, da kann ich den Aufreger tatsächlich verstehen, einfach viel zu groß, weil als dann auch noch irgendwie Mohammed bin Sulayem sich eingemischt hat und gesagt hat, ja, es sind keine Rapper, es sind Motorsportler. Es sind vor allem erstmal Menschen, ja, und manchmal hat man eben Worte, die man benutzt und wo man dann sagt, ah, okay, sollte man nicht benutzen. Solange es niemanden persönlich beleidigt, finde ich, kann man auch, wenn es im Rahmen einer Pressekonferenz zu sowas kommt, was also ein bisschen umgangssprachlich ist, vielleicht einfach ein Auge auch zudrücken. Ja, er hat seine Sozialstunden abgesessen und ja, man hört jetzt auch am Funk weiterhin Gepiepse, also auch da kann man die Emotionen einfach schlecht rausnehmen. Aber es war auf jeden Fall ein Thema, was uns für eine Woche zwei definitiv beschäftigt hat.
Ja, war natürlich wieder, ja, das ist so ein Ding, da kann sich jeder mal aufregen, ne? Ja, am Ende des Tages, was bleibt da hängen? Man, ja, in Pressekonferenzen kann man sicher mehr darüber nachdenken, wie die Wortwahl ist, dass einem vielleicht auch mal was rausrutscht. Okay, ist natürlich jetzt auch dann eben, wie du schon sagst, ne? Also ich glaube, wenn wir, wie gesagt, das Thema Funk, das möchte ich nochmal sagen, also da würde ich es für eine absolute Katastrophe halten, wenn man da jetzt noch die Fahrer regulieren würde, weil was man in der Emotion unter Adrenalin sagt, ich glaube, dass das kann, also zeigt mir einen Menschen, der das noch steuern kann. Ich habe da immer dieses Beispiel, ich möchte mal jeden, der da sagt, da müssen die an ihre Wortwahl, auf ihre Wortwahl achten, sehen, wenn einem so schön die Vorfahrt mal genommen wird auf der Autobahn oder so, oder da die Spur gewechselt wird und man haut in die Bremse bei 120, dann ja, glaube ich, ist jeder selber oder weiß jeder selber, wie man da reagiert. Und in den Pressekonferenzen, ja, ich glaube, man muss jetzt nicht mit solchen Wörtern um sich werfen. Ich glaube auch, in dem Fall Charles Leclerc hätte sicher eine andere Wortwahl als Fakt gegeben. Aber wie gesagt, am Ende reden wir da über Nicklichkeiten und dann gab es ja auch dann diese, und Toto Wolff hat jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, vor einigen Tagen das Thema nochmal aufgemacht, wo er gesagt hat, sein Sohn, ich weiß nicht, ob es vielleicht eine ältere News war, die mir da in den Feed gespült wurde, sein Sohn hätte irgendwie zu Hause gesagt, oh fuck, und als er ihn dann gefragt hat, warum er das sagt, hat er gesagt, ja, das sagen die in der Formel 1 doch immer, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, also ich habe ja zu Hause einen 5-jährigen Sohn und ich glaube nicht, dass der deine schlimmen Wörter in der Formel 1 aufnehmen würde, ich glaube, das findet woanders statt, so in der Gesellschaft, und ja, ist natürlich so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, es gucken Kinder, aber am Ende des Tages, ehrlich, welches Kind guckt dir sich die Pressekonferenzen an? Also das ist mal so ein Punkt, und ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt es Lebensbereiche in all unseren Leben, wo solche Wörter wesentlich schlimmer uns um die Ohren fliegen. Von daher ist es, glaube ich, ein Thema, wo Ben Sulayem ja so ein bisschen auch, und da muss ich sagen, erinnert er mich immer mehr so an ein bisschen an Jean-Marie Balestre, vielleicht auch so seinen Einfluss ein bisschen mehr geltend machen wollte, so seine persönlichen Wertvorstellungen vielleicht auch ein bisschen mehr eben in die Formel 1 pressen wollte, und hat am Ende, glaube ich, da nur für mehr Ärger gesorgt als Nutzen, weil ich glaube, die Worte wurden ja dann in den Medien noch viel mehr rezensiert und zitiert, als wenn sie gesagt hätten, und es hätte keine Strafe gegeben. Also ja, Nonsens, aber unterhaltsamer Nonsens.
Und dann noch zwei sportliche Aufreger auf Platz 3. Lance Stroll, der sich in der Einführungsrunde im Kiesbett festfährt in Brasilien. Also ein schmunzeliger Aufreger, obwohl viele dann auch gesagt haben, mein Gott, also der fährt weiter Formel 1, muss das sein? Und dann die Situation zwischen Max Verstappen und Lando Norris in Austin. Da, wo Verstappen zum ersten Mal wirklich Nerven gezeigt hat diese Saison, wo er Norris sehr hart rangenommen hat. Sicherlich auch ein kleiner Test für Lando Norris für die Zukunft, wie er damit umgehen muss, wenn er mit Max Verstappen in ein solches Duell geht. Hat er dann noch so ein bisschen auch in Mexiko für ja, Unstimmigkeiten gesorgt. Seither ist es relativ ruhig geworden. In Las Vegas hat sich Max Verstappen dann auch seinen 4. Weltmeistertitel sichern können. Lando Norris ist dann noch nicht rangekommen in dieser Saison. Nächstes Jahr könnte das aber ganz, ganz anders aussehen. Es war einfach Teil des Entwicklungs- und Lernprozesses von Lando Norris auch, diese Austin-Nummer, die auch wirklich hart diskutiert wurde in Richtung Max Verstappen. Also sehen wir den alten Verstappen, wurde da geschrieben, ne, ist das wirklich wieder dieser unfaire Fahrer, wenn er unter Druck gerät. Alles valide Punkte tatsächlich, ne? Weil im Endeffekt musst du in den Kopf von Max Verstappen, musst du da rein, um ihn auch ein bisschen zu Fehlern zu zwingen und zu emotionalen Handlungen. Und das hat Lando Norris geschafft in Austin. Das hat aber sehr, sehr viele auch tatsächlich aufgeregt. Also diese beiden sportlichen Aufreger fand ich auch ganz nett, dass sie da prozentgleich quasi ins Voting eingegangen sind.
Ja, also über Lance Stroll bin ich immer noch nicht drüber hinweg. Also das war, weiß nicht, also das war für mich echt so ein Ding, wo ich noch bis heute frage, was da in dem Moment mit ihm los war. Und ja, Verstappen, Norris, das war ein Duell, was uns ja durch die Saison ja zu Teilen dann auch wirklich begleitet hat, was in Austin und später in Mexiko dann auch echt seinen Höhepunkt gefunden hat. Und am Ende des Tages, glaube ich, auch mit das war, was diese Formel-1-Saison auch lange wirklich noch spannend gemacht hat. Jetzt nicht unbedingt, dass es da um den WM-Kampf ging, weil das war ja dann doch eigentlich immer relativ klar. Aber eben diese Duelle auf der Strecke. Lando Norris war der erste seit langem, der Max Verstappen wieder auf der Strecke wirklich Paroli bieten konnte. Also das war ja zuletzt wirklich zeitweise mal Charles Leclerc, aber auch nur ganz kurz, weil da eben auch das Auto das nicht hergegeben hat. Und Lando Norris war da. Lando Norris ist ja auch mehrfach da wirklich dran gescheitert und hat dann am Ende dann da so ein bisschen auch das Momentum in seine Richtung drehen können, hat Max Verstappen da, ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen aufgeblähter, so die Maske entrissen und ihn da den alten Max Verstappen wieder zum Vorschein gebracht, und ich glaube, das hat uns alle unterhalten am Ende des Tages. Das war wieder ein Thema, wo wir vortrefflich drüber streiten konnten in unseren Gruppen und wo ich wirklich, wirklich auch auf eine Fortsetzung hoffe, auch gern noch mit weiteren Akteuren in 2025.
Und wir machen jetzt eine kurze Pause, dann gibt es eine Fortsetzung unserer Ausgabe heute. Dann geht es um die Kategorien Most Overrated Driver. Also wen fandet ihr überbewertet in dieser Saison? Und was ist die Podcast-Folge des Jahres 2024? Da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr da gewählt habt. Deswegen bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit der Verleihung der Griddies 2024, die Awards, für die ihr abgestimmt habt, die ihr vergeben habt. Ja, und wir erzählen da ein bisschen drüber. Wir küren die Top 3 und wir überreichen symbolisch den Griddy 2024, so auch in der Kategorie Most Overrated Driver. Also welcher Fahrer war überbewertet in dieser Saison? Ja, eine Kategorie, die für ein sehr diverses Votingfeld gesorgt hat, denn auch da haben wir alle Fahrer zur Wahl gestellt. Und es war ein denkbar knappes Endergebnis. Wir haben auf Platz 3 mit 9,7% Franco Colapinto im Williams, dann auf Platz 2 mit 9,9%. Und da kann ich sagen, habe auch ich abgestimmt für George Russell für Mercedes. Und der Most Overrated Driver, und das muss ich wirklich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Und da bin ich sehr auf deine Meinung auch gespannt, Dennis. Alexander Albon. Mit 14,5%.
Ja, ich bin ganz ehrlich, auch ich habe mich für Alex Albon entschieden.
Alex, echt? Also warum? Ja. Warum?
Weil ich finde, Alex Albon, der hat ja neben Sargent und neben Latifi.
Achso, Latifi.
Ja.
Wer erinnert sich noch an ihn?
Immer wirklich ausgesehen, als ob der ja wirklich dieser strahlende Stern ist, der Williams da wieder nach vorne peitscht, der gegen alle Widerstände dieses Auto noch in die Punkte drückt. Und ja, auf dieser Welle ist er ja auch geritten. Und dann kam eben mit Franco Colapinto jemand, der das für mich sehr, sehr schnell entzaubert hat. Und Alex Albon dann auch sehr schnell eben, ja, für mich auch auf dieser emotionalen Ebene auch gepackt hat, weil ich erinnere mich dann an die Funksprüche, ich glaube, es war in Singapur, wo Alex Albon sofort, nachdem Colapinto in der ersten Kurve ja so ein Manöver gefahren hat, wo er da wirklich ja, mit aller Härte, aber auch trotzdem fair reingegangen ist, wo er da sofort am Funk gemäkelt hat. Und da kam dann auch noch der ein oder andere Funkspruch in den Folgerennen. Und ich finde, der hat Alex Albon sehr schnell entzaubert. Und viele, viele Leute...
Sehr schnell auf Amazon Music.
Aha.
Alexa, aus. Was ist das denn jetzt?
Das werde ich sowas von in der Ausgabe drin lassen, Dennis.
Ja, nochmal Werbung für Amazon.
Ja, okay. Amazon Alexa.
Ach, wegen Alex Albon, okay, ja.
Ach so, okay. Ah, okay.
Ja, wo war ich? Also genau, der Alex Albon dann so wahnsinnig entzaubert hat und dann irgendwo doch auf den Boden der Tatsachen wieder geholt hat, das hat mich wirklich am meisten ja, zum Nachdenken gebracht über einen Fahrer und daher dann mein Vote echt an Alex Albon.
Ja, also wenn du das so erklärst, dann kann ich es auch viel, viel besser nachvollziehen. Ich erinnere mich auch an eine Diskussion, die wir auch im Rahmen der Formel 1D Weihnachtsfeier hatten, dass ja, Alex Albon ja jetzt erst mit Carlos Sainz vielleicht den Standard bekommt, um wirklich zu wissen, wo er steht. Weil, du hast es schon gesagt, die bisherigen Teamkollegen Latifi und Sargent, von denen er einfach nicht weit genug weg war wahrscheinlich dann doch. Und Franco Colapinto, der ihn dann in den ersten Rennen doch ein bisschen entzaubert hat. Da bin ich wirklich extrem gespannt drauf, wie Albon nächstes Jahr performen wird gegen Carlos Sainz. Die Frage ist halt immer, weswegen ich meine Stimme für George Russell gegeben habe tatsächlich, welche Standards legt man an und wo fährt dieser Fahrer? Und da muss ich tatsächlich sagen, sehe ich das immer noch so ein bisschen differenzierter, zumindest in Anbetracht dessen, wo Williams fährt und wo George Russell ist, nämlich bei Mercedes. Und ich finde auch da, ja, es war eine super solide Saison irgendwie. Am Ende 6. Platz in der Fahrerwertung, 245 Punkte, hat Lewis Hamilton nicht so deutlich geschlagen, wie es zu erwarten war, meiner Meinung nach. Und das muss man nämlich auch bedenken dabei. Hamilton, der im Grunde ja schon relativ schnell abgeschlossen hat mit Mercedes. Ich meine, hat noch seinen Supersieg da in Großbritannien gehabt. Dann hatte Russell natürlich seine Hammer-Performance in Spa, für die er leider disqualifiziert wurde, weil nicht genug Gewicht am Auto war. Das tat mir natürlich extrem leid, weil das war eine Top-Leistung, eine der besten Einzelleistungen in dieser Saison. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber ein Lewis Hamilton, der im Grunde genommen schon abgeschlossen hat, nur mit 22 Punkten zu schlagen, das ist ein bisschen wenig meiner Meinung nach dafür, dass George Russell ja immer auch, ich will nicht sagen, ein wie sagt man so schön, ein Big Game talkt. Ja, aber dass George Russell so eine Art an sich hat, die mir einfach nicht so ganz gefällt. Ja, also dieses geschwollene Gerede, diese großen Worte und dann jetzt auch am Ende noch die Nummer mit Max Verstappen, wo ich mir halt denke, so mein Gott, also setz dich halt durch, ja, und fang nicht so an, weil so ist Max Verstappen halt. Und klar, es gibt die Leute, die sagen, gut, endlich mal hat einer gegen Max Verstappen was gesagt, aber vielleicht wird uns Netflix da ein bisschen mehr Aufschluss drüber geben können, was wirklich gesagt wurde. Ich habe George Russell dann meine Stimme gegeben, weil ich einfach denke, dass wenn man das sieht mit den Fahrern, die da noch so in diesem Zirkel mitgefahren sind, dass er, vielleicht hätte man sogar Oscar Piastri nehmen können tatsächlich, ja, ein bisschen überbewertet wurde diese Saison und ich auch von George Russell nächstes Jahr viel, viel, viel erwarte gegen Kimi Antonelli. Also ich erwarte wirklich eine stabile, eindeutige Situation bei Mercedes nächstes Jahr. Wenn George Russell das nicht leisten kann, dann ja, hoffe ich, dass auch noch ein paar mehr verstehen, warum George Russell, der sicherlich zu den fahrerisch besten Fahrern in der Formel 1 gehört, dann doch ein bisschen überbewertet ist vielleicht. Also irgendwie auch witzig, weil ich glaube, Russell und Albon sind ja auch gleichzeitig aus der Formel 2 hochgekommen, oder? Das ist doch quasi dieser eine Superjahrgang gewesen. Ja. Ne?
Dieses goldene Jahrgang. Ne?
Ja. Also deswegen, also finde ich irgendwie ganz spannend, dass genau die beiden jetzt auf 1 und 2 sind.
Ja, also ich muss wirklich sagen, George Russell hatte ich persönlich gar nicht so auf der Fahne, weil ich eben im Kopf hatte, gut, klar, Spa ist er disqualifiziert worden, also nicht, dass ich jetzt, aber er hat auf der Rennstrecke 3 Rennen gewonnen, also so meine ich das. Klar, Spa natürlich am Ende nicht gewertet. Er hat Lewis Hamilton am Ende geschlagen, ja, aber was ich natürlich den Punkt, den ich voll verstehe bei dir, die Frage, ja, war es nicht zu erwarten, dass er Lewis Hamilton schlägt? Ich bin da natürlich ein bisschen so rangegangen, dass ich gesagt habe, einen Lewis Hamilton muss man erstmal schlagen. Und Lewis Hamilton hat ja auch in Silverstone gezeigt, dass er es eben noch kann, aber auch über weite Strecken der Saison eben vielleicht auch nicht mehr so diesen Biss gehabt. Von daher hatte ich null auf dem Schirm, sehe da auch so den ein oder anderen Punkt, der mich auch weiter dahin bewegen oder mich tendieren lassen würde, eben George Russell nicht zu nehmen. Aber die Punkte, die du aufmachst und die, wie gesagt, die Votes unserer Hörerinnen und Hörer, die stimmen mich dann doch aber auch nachdenklich, ja.
Und auf Platz 3, Franco Colapinto, deckt sich ein bisschen mit dem, was Dr. Helmut Marko mir da in Las Vegas auch erzählt hat, dass Franco Colapinto immer sehr stark anfängt, aber auch sehr stark nachlässt. Und die vielen Crashes, die nicht so ganz überzeugenden Ergebnisse zum Ende der Saison hin, die ja dann auch dafür gesorgt haben, dass man sich bei Red Bull dagegen entschieden hat, da jetzt irgendwelche Ablösesummen an Williams zu bezahlen. Colapinto weiterhin natürlich im Gespräch bei Alpine zum Beispiel, falls Jack Doohan sich da doch wieder erwartend nicht durchsetzen sollte, nächstes Jahr vielleicht darüber zu kommen durch das Geld, was er auch mitbringt. Nicht unerheblich viel Geld, was Franco Colapinto mitbringen kann. Finde ich es trotzdem interessant, dass er dann doch so schnell als überbewerteter Fahrer auch von euch wahrgenommen wurde, weil mein Eindruck war eigentlich auch in der Art und Weise, wie über ihn diskutiert wurde, auch in unseren Gruppen, dass man sehr wohlwollend ihm gegenüber war, dass man ihm auch sehr viel mehr zugestanden hat, auch an Fehlern. Naja, und am Ende jetzt aber doch im Voting auf jeden Fall eindeutiger gegen ihn gelaufen ist. Und ich muss sagen, Dennis, ich kann es verstehen. Ich habe da jetzt auch viel drüber nachgedacht, die letzten Wochen nochmal über Franco Colapintos Saison, die er da gefahren hat. Und der Einstieg war natürlich richtig, richtig gut, gar keine Frage. Aber ich bin mittlerweile auch eher in dem Lager angekommen, dass ich sage, ja, Franco Colapinto vielleicht doch overrated am Ende des Tages.
Ja, also Franco Colapinto ist ja am Anfang eingeschlagen wie so ein Komet. Kam an, war ja bei keinem auf dem Zettel. Also als ich die News gehört habe, Franco Colapinto bekommt das Cockpit, war ich ehrlicherweise auch sehr irritiert. Hat dann natürlich in den ersten Rennen eine sensationelle Performance gefahren. Eben wie vorhin auch besprochen, Alex Albon sehr schnell dann doch entzaubert. Hat natürlich auch für eine Euphorie gesorgt in Südamerika wieder, was ich sehr schön finde, weil ich glaube, die südamerikanischen Fans, das sind leidenschaftliche Fans und wenn man die sieht, wie frenetisch die dann eben dem Jungen schon hinterhergereist sind in den paar Rennen, war das einfach eine tolle Sache und das war was, was einfach dir als Formel-1-Fan dann irgendwo das Herz erwärmt. Und auch ich muss sagen, ich habe mich da sehr, sehr schnell treiben lassen, habe mich da sehr, sehr schnell wirklich, bin auf diesen, wie soll man heutzutage sagen, auf diesen Hype-Train voll aufgesprungen. Ja, und dann ging es eben bergab. Man muss immer noch sagen, die Umstände seiner Unfälle waren, wie in Brasilien zum Beispiel, natürlich sehr widrig, unter schwersten Bedingungen teilweise dann verunfallt. Aber ja, der Stern ist relativ schnell verglüht und er muss eben, und das ist ja das, was Dr. Marco dir gesagt hat, dass er überall sehr kometenhaft erschienen ist und dann aber eben verglüht ist. Er muss natürlich diese Konstanz zeigen. Er muss beweisen, dass er ein Fahrer ist, der eben jetzt, mittlerweile sind wir bei 24 Rennen im Jahr, über 24 Rennen konstant Leistung abrufen kann. Den Eindruck konnte er jetzt in diesem Teil der Saison, den er gefahren hat, nicht hinterlassen. Ich glaube aber, seine Umstände, eben dieser Speed, den er ja doch hat, und den wird man ihn ja auch nicht abreden können, und der ist ja auch da. Die Sponsorengelder, auch eben dieser südamerikanische Markt, der ja, und das hat Sergio Perez gezeigt, sehr interessant für Sponsoren ist. Ich glaube, das wird ihm noch ein Cockpit bringen, aber spätestens dann, wenn er wirklich für ein Jahr in einem Team unterschreibt, dann fällt der Vorhang und dann muss er da sein und das eben über 24 Rennen bestenfalls und nicht nur über 1-2. Und das wird eine Mammutaufgabe, aber wenn er das schafft und wenn er auch für sich eben diese Entwicklung nimmt, dann glaube ich, kann Franco Colapinto auch in Zukunft noch von sich reden machen. Also für den jetzigen Moment bin ich da auch voll bei. Das ist ein absolut valider Punkt, ihn da einzureihen. Ich glaube aber, dass er uns auch, dass er die Chance hat, uns da aber auch vom Gegenteil zu überzeugen.
Reden, das tun wir auch immer sehr viel hier in diesem Podcast. Und ja. Einigen gefällt das, einigen gefällt das nicht. Und das ist auch okay so. Wir haben in diesem Jahr ja auch eine Veränderung durchgemacht nochmal. Und ich finde, das Schlimmste im Leben ist, sich nicht zu verändern und stillzustehen. Und wir hatten ja die Trennung sozusagen von motorsporttotal.com zu Beginn des Jahres. Die Partnerschaft zwischen meinsportpodcast.de und motorsporttotal.com ist ausgelaufen. Und deswegen standen uns die Kollegen dort nicht mehr zur Verfügung. Dann habe ich halt gesagt, okay, was will ich mit diesem Podcast? Also was soll der nächste Schritt sein? Und da man ja jetzt auch wirklich so viel beruflich mit der Formel 1 macht und ich ja auch weiß, dass es eine nicht unerhebliche Schnittmenge an Leuten gibt, die auch den Content von Formel1.de verfolgen und den Podcast hören. Und da gab es die Kritik letztes Jahr zum Beispiel häufig, dass sich einiges wiederholt, dass man nichts Neues hört sozusagen. Habe ich halt gesagt, okay, dann nehmen wir diesen Podcast hier und machen wieder back to the roots, ja, back zu dem, was ich eigentlich immer wollte mit so einem Podcast, nämlich die Möglichkeit zu haben, ja auch als Fan so ein bisschen mehr zu sprechen. Plus natürlich die Einblicke, die ich habe, durch meine Arbeit bei Formel1.de, dann doch noch ein bisschen was mit reinzubringen, was da drüber steht. Und dann war mir halt klar, ich möchte es mit dir machen, Dennis. Und so hat sich das dann hier entwickelt, dass wir, wie ich finde, einen sehr launigen, sehr angenehmen Podcast haben. Jede Woche macht mir einfach Spaß, diesen Podcast zu machen. Es ist immer wieder schön, hier mit dir diese Aufzeichnung zu machen und ein bisschen einfach über das zu quatschen, was uns so durch den Kopf geht. Naja, es gibt einige, die gesagt haben, das möchte ich nicht mehr hören, und das ist ja vollkommen okay, und bedanke mich trotzdem wirklich von Herzen für die vielen Jahre, die ihr uns zugehört habt. Es gab auch einige negative Rezensionen, dass man eine Ausgabe nicht mehr durchhören konnte, weil es ein Podcast ist, der einfach nur noch so ein bisschen verwässert ist als Fan-Podcast. Und das habe ich aber auch von Anfang an immer gesagt. Also dass der Hintergedanke, dass ich das jetzt so gemacht habe, ist, dass es wieder eine Art Fan-Podcast sein soll, um euch einfach auch ein bisschen wieder ranzuholen, ja, und zu sagen, okay, komm, hier quatschen zwei über die Formel 1, die sich einfach verstehen. Es muss kein Beef geben, es muss keine Witzchen unter der Gürtellinie geben oder sowas, sondern es kann auch einfach mal so sein, dass zwei Leute einen Podcast machen, die sich verstehen und die Bock haben, über Formel 1 zu quatschen. Und das macht mir extrem viel Spaß und da stehe ich komplett hinter. Dass du manche Leute verlierst dabei, das ist, glaube ich, völlig normal. Das gehört einfach dazu. Dass viele Leute auch gerne Christian hören möchten, das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde es auch schade, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber es gibt Sachen, die liegen einfach nicht in meiner Hand. Und weil auch die Frage öfter kam, Starting Grid, der Name, diese Marke, dieser Podcast gehört halt 100% meinsportpodcast.de. Und ich moderiere das jetzt zwar seit 2016 und produziere diesen Podcast, aber am Ende produziere ich ihn für meinsportpodcast.de, was mir auch extrem viel Spaß macht und wo ich auch komplett hinterstehe. Und ja, werden auch nächstes Jahr genauso weitermachen und natürlich das ein oder andere Mal auch den ein oder anderen Gast natürlich dabei haben, vielleicht auch mal bei anderen Medienkollegen mal nachfragen, ob die Bock hätten, mal dabei zu sein. Und sicherlich auch nochmal die Kollegen von Formel1.de, motorsporttotal.com hier hören. Wir haben noch den Rückspiegel, den wir weiter ausproduzieren möchten, mussten aber da einfach so ein bisschen mal auf die Bremse drücken, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ja, und trotzdem haben wir die Podcast-Folge des Jahres zur Wahl gestellt. Und ich habe kurz vor Weihnachten Marcel Becker besucht, der ja hier ganz, ganz, ganz zu Beginn von Starting Grid mit mir das Ganze moderiert hat. Und der hat mir gesagt, dass eine Folge in dieser Aufzeichnung oder in dieser Auflistung fehlte, nämlich Papaya Rules, als wir über diese McLaren-Dynamik gesprochen haben. Und das stimmt eigentlich.
Stimmt, ja. Ja,
die hätten wir vielleicht noch reinnehmen sollen. Vielleicht wäre die dann sogar eine der beliebtesten Folgen geworden. Aber auch hier muss man sagen, man hat gesehen, wie viel ihr wirklich gehört habt, denn die Wahl war extrem eng. Ja, wir hatten wieder einen geteilten dritten Platz, 11,6%. Orange is the New Blue, das war die Folge nach Abu Dhabi mit der Feierei für den Konstrukteursweltmeister McLaren und die große Formel 1 Saisonvorschau 2024. Also da auch nochmal ganz, ganz, ganz zurückgegangen. Also die beiden geteilt auf Platz 3, dann auf Platz 2 ein Interview, das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und ja auch Dennis auf den Punkt gebracht mit Günther Steiner. Und auf Platz 1, und da muss ich wirklich sagen, gehe ich auch sehr, sehr gerne mit und habe da gar keine Probleme, diese Podcast-Folge an die Kollegen Tobias Mannerfeld und Bernd Erloff abzugeben. 23,9% die Sonderfolge Formel 1 durch die Linse, als wir mit Bernd Erloff über das Thema Fotografie in der Formel 1 gesprochen haben. Für circuitpics.de macht er die Fotos, unter anderem auch für das Motorsport Network Deutschland. Und Tobi Bannerfeld, der Kameramann von Sky, den er ja, wenn ihr diese Berichterstattung seht, auch des Öfteren schon gesehen und auch von gehört habt. Ja, bei uns im Podcast konntet ihr dann auch seine Stimme hören, der uns erzählt hat, wie der ganze Aufbau der ganzen Technik am Formel 1 Rennwochenende vonstatten geht, was es zu beachten gibt. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Deswegen kann ich da vollkommen verstehen, dass ihr diese Folge Formel 1 durch die Linse als Podcast-Folge des Jahres gewählt habt.
Ja, also für mich auch eins der absoluten Highlights, diese Folge mit Tobi und Bernd. Das war einfach auch nochmal auf so einem Level hinter die Kulissen der Formel 1 zu blicken, auf Sachen, die einem als Fan vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und ich war selber so gefesselt während der Aufnahme. Ich weiß noch, wie gespannt ich dazugehört habe und immer aufpassen musste, dass ich auch meine Einsätze quasi nicht verpasse, weil es einfach so spannend war, das mal zu hören. Und ich finde, das ist eine absolut verdiente Siegerfolge. Und ich freue mich auch, dass wir den beiden jetzt tatsächlich dann einen quasi virtuell einen Greedy überreichen können. Finde ich sehr schön.
Ja, freue ich mich auch. Also lieber Tobi, lieber Bernd, symbolisch für euch der Greedy 2024 für die Podcast-Folge des Jahres. Auch das Interview mit Günther Steiner habe ich mir vorige Tage nochmal angehört tatsächlich, weil ich finde es ja immer, also ich finde es natürlich immer schön, einen Gast eine Stunde zu haben oder länger zu haben, einfach noch mehr Themen anzusprechen. Aber irgendwie war es auch eine tolle Aufgabe für uns, Dennis, natürlich dann genau diese Situation zu nehmen, die uns gegeben wurde, nämlich, dass wir nicht so viel Zeit hatten mit ihm und dann richtig knackig und auf den Punkt gebracht, so wie die Sendung einfach hieß, mit ihm ein paar Themen abfrühstücken konnten, wo es aber nicht so war, dass man das Gefühl hatte, boah, der ist jetzt total gehetzt, sondern es war einfach sehr, sehr, sehr auf den Punkt gebracht und sehr konsequent. Und so kennen wir Günther Steiner ja auch. Und deswegen war diese Ausgabe, dieses Interview eigentlich so, wie es war, genau richtig.
Ja, also es war beeindruckend, weil, wie du sagst, die Zeit war knapp, aber man hatte nie das Gefühl, dass er irgendwie auf der Hatz war, dass er irgendwie Themen nicht ausgesprochen hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, das zeigt einfach, dass er dann doch auch am Ende Profi ist. Er ist trotzdem jemand, der sich natürlich nicht irgendwie den Mund verbieten lässt. Das heißt, einfach ein sehr spannender und toller Gesprächspartner. Und von daher war das für mich natürlich sowieso ein Highlight, einfach ganz persönlich dann wirklich mal diese Chance zu haben, mit jemandem aus der Formel 1 da zu sprechen. Und ja, die Folge hatte alles auf den Punkt gebracht. Besser hätte man sie auch nicht nennen können. Und ein Günther Steiner, der in der Zeit wirklich alles rausgehauen hat und es war perfekt, so wie es war. Ich glaube, man hätte aber auch mit Günther Steiner 3 Stunden verbringen können. Ich glaube, es wäre alles perfekt geworden, weil er einfach ein cooler Typ ist. Aber so wie die Folge geworden ist, bin ich auch sehr stolz drauf, da mitgewirkt zu haben. Und es war eine tolle Folge. Auch ich habe mir die tatsächlich 2, 3 Mal angehört und gehört auch zu meinen persönlichen Lieblingen auf jeden Fall.
Und irgendwie auch ganz schön, dass auf Platz 3 so ziemlich die erste Folge des Jahres, unsere Saisonvorschau
Ja.
und die letzte reguläre Folge des Jahres, Orange is the New Blue, nach dem großen Preis von Abu Dhabi reingekommen ist, weil das ja auch genauso zeigt, wie schön das und interessant das auch ist, glaube ich, sich nochmal so ein bisschen rückzubesinnen und zu gucken, okay, wo haben wir angefangen vor der Saison und wo sind wir jetzt hingekommen? Und das macht es ja so spannend, so interessant, wenn man das hier so machen kann. Und ihr seid natürlich eingeladen, auch in das Archiv reinzuhören, ne? Also ihr könnt auf jeden Fall in alle Folgen, die wir genannt haben, nochmal reinhören und euch das selber geben, was wir da erzählt haben, wie wir es gesagt haben. Und ihr habt die Möglichkeit, in all die Folgen, für die abgestimmt worden sind, nochmal reinzuhören, so bei Spotify, bei Apple Podcast, bei meinsportpodcast.de, also überall, wo ihr wollt, könnt ihr reinhören und euch das Ganze dann nochmal vergegenwärtigen, was wir erzählt haben, wie wir es erzählt haben und was auch Günther Steiner gesagt hat oder Laura Papendick, die zu Gast war. Also super, super viel zu hören und natürlich insbesondere Formel 1 durch die Linse, unsere Sonderfolge und der Sieger des Greenies 2024 für die Podcast-Folge des Jahres. Eine Pause machen wir noch und dann haben wir noch 2 Kategorien, die natürlich extrem wichtig sind. Ja? Unsere beiden Prunkkategorien, für die ihr abgestimmt habt, nämlich das Team des Jahres und der Fahrer des Jahres 2024. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, die Griddies 2024. Und Dennis, dir ist was aufgefallen, was mir hätte auffallen müssen, aber das kommt davon, wenn man jetzt seit Wochen nicht moderiert hat und sich so reinredet, ja, in den Aufreger des Jahres, dass man ein Greedy komplett vergessen hat.
Ja, das Rennen des Jahres, Kevin, das Richtig. Rennen des Jahres.
Deswegen gibt es jetzt hier drei Greedies, die wir noch vergeben. Beim Rennen des Jahres war die Wahl auch sehr, sehr, sehr eindeutig. Auf Platz 3 mit 9,7% der große Preis von Italien in Monza, der Sieg von Charles Leclerc. Dann auf Platz 2 der große Preis von Großbritannien mit 12,5% der Sieg von Lewis Hamilton. Und das Rennen des Jahres für euch, für mich auch, mit 51,1% der große Preis von Brasilien in Sao Paulo. Das Meisterstück von Max Verstappen, muss man glaube ich sagen. Ne? Dennis, also das war ein besonderes Rennen vom Weltmeister, vom vierfachen Weltmeister, wie er da eindeutig genau das wollte, nämlich trotz der widrigen Umstände durch den Startplatz weiter hinten, trotz des Wetters da vorzufahren. Hatte auch natürlich ein bisschen Glück, logischerweise. Dann hatten wir noch dieses Alpine-Doppelpodium dort. Das war schon ein krasses Rennen. Und also wie ich finde, tatsächlich verdient auch das Rennen des Jahres 2024.
Ja, definitiv. Also für mich konnte es dieses Jahr kein anderes geben. Du hast gerade gesagt, Max Verstappen, der in diesem Rennen einfach sein Meisterstück abgeliefert hat. Für mich ganz persönlich natürlich auch dieses Alpine-Doppelpodium. Ich erinnere mich da an unsere Watchparty, die wir gemacht haben, die für mich auch, das war die Watchparty des Jahres. Das hat so viel Spaß gemacht und das war ja auch ein Rennen. Und was ich auch noch als wichtigen Punkt anführen würde tatsächlich, ich finde die Formel 1, die hat dieses Jahr auch gezeigt, dass sie wieder bei Regen funktioniert. Wir hatten in Kanada einen stehenden Start bei Regen, wo wir ja auch vorher gesessen haben und beide gesagt haben, das werden die so nicht starten. Wir werden hinterm Safety Car beginnen. Und die Formel 1 hat gezeigt, sie kann wieder im Regen fahren. Sie kann auch mit normalem Startprozedere fahren und ohne, dass die Leute sich reinfahren, ohne, dass es großes Chaos gibt. In Brasilien war es natürlich so, wir hatten Unfälle, wir hatten Situationen, die natürlich, wo wir drüber sprechen mussten, ganz klar. Aber es war wieder so, es hatte doch dann wieder so ein bisschen was wie diese Regenrennen früher in meiner Kindheit. Und das hat mich dann einfach mitgerissen und auch diese verrückten Ergebnisse, die du in solchen Rennen dann einfach hast. In dem Fall war es jetzt dieses Alpine-Doppelpodium, aber eben genau das, dass auch mal die Underdogs nach vorne fahren können, dass auch mal wirklich ein Fahrer noch mehr ausmacht als sonst an so einem Tag mit einer guten Leistung. Und all das hat für mich Brasilien zum Rennen des Jahres gemacht und für mich persönlich auch zu einem der besten Rennen der letzten Jahre. Also für mich konnte es keinen anderen Sieger geben und ich glaube, bei 51% sehen das dann doch sehr viele Leute genauso wie ich in dem Fall. Und ja, ich denke, du auch, oder Kevin?
Ja, also das habe ich ja gerade schon angedeutet. Für mich ist das auch das Rennen des Jahres gewesen. Obwohl ich finde, dass das Podium eigentlich alle Rennen widerspiegelt, die ich auch genommen hätte. Ne? Auf Platz 2 das Rennen in Großbritannien, dieser Sieg von Lewis Hamilton, mit dem ja nicht wirklich zu rechnen war vorher. Und der schon auch eine besondere Atmosphäre dort hervorgerufen hat. Lewis Hamilton, der mit Silverstone natürlich eine ganz besondere Story verbindet auch. Auch 2021 für viele immer noch in Erinnerung, dass es diesen Unfall mit Max Verstappen gab. Und dieses Jahr einfach aus dem, ja, nichts kann man vielleicht nicht sagen, aber auf jeden Fall aus einer Situation heraus, wo man nicht gedacht hätte, dass der da jetzt dieses Rennen gewinnen wird, dass er das geschafft hat und er auch sehr emotional war, wie er dort gefeiert hat, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran. Und auf Platz 3 der große Preis von Monza, also der große Preis von Italien in Monza, Charles Leclerc gewonnen hat, wo man auch sagen muss, es war eine kleine Meisterleistung von Charles Leclerc an dem Wochenende. Weil nach dem großen Preis von Monaco ja alle dachten, boah, jetzt geht's richtig bergauf bei Ferrari. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Man hat sich bei den Updates verrannt und musste sehr, sehr lange warten, bis man wieder in die Spur gefunden hat. Und dieses Rennen in Monza war so ein bisschen die Initialzündung für das letzte Saisondrittel, in dem Ferrari wirklich extrem stark war und sich aufgebaut hat, auch für das Jahr 2025. Also ich finde dieses Podium generell, Dennis, sehr, sehr, sehr gut gewotet von unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, definitiv. Für mich persönlich auch Monza ein Riesending gewesen. Eben dieser Heimsieg von Charles Leclerc, diese Emotionalität und auch eben dieses gegen die Widerstände, gegen all die Strategie-Vorbesprechungen, die wir ja dann auch hatten, wo wir drüber gesprochen haben, eben mit mal was ganz anderes zu machen und dafür belohnt zu werden. Und ich finde auch das, wir hatten das ja auch in Spa, da ist es am Ende jetzt am Gewicht gescheitert. Und ich finde auch das schön, dass es zuweilen doch auch Rennen gehabt, die nicht so vorhersehbar waren, wie wir eigentlich dachten und uns wirklich noch mal, und das ist ja in den letzten Jahren dann doch, die Formel 1 ist immer gläserner, wir haben immer mehr Daten, was ja auch wirklich toll ist, also ich genieße richtig zum Beispiel auch bei den Watchpartys diese Vorschau von Kevin Herrmann, wo man sich dann einfach reinguckt und wo man ja auch bei den Livestreams auf Formel1.de immer gebannt zuschaut und sich da alle Daten dann am liebsten angucken will und einverleiben will. Aber eben dann auch, dass die Formel 1 gezeigt hat, sie ist auch nicht immer eben dieses Gläserne und es ist halt nicht immer ein Diagramm, was am Ende dann auch genauso so kommt. Und dafür war Monza für mich ein Indikator. Silverstone war ein emotionales Ding. Ich weiß noch, wie baff ich war, als Lewis Hamilton da als Sieger über den Zielstrich gegangen ist und mich da auch dann mitgenommen hat und ich wirklich mich tierisch für Lewis Hamilton gefreut habe. Und ja, das waren mit so die Geschichten, die dieses Jahr geschrieben hat, die für mich eben auch ein sehr emotionales Formel-1-Jahr wirklich besonders gemacht haben.
So. Damit haben wir das Rennen des Jahres vergeben und kommen jetzt zum Team des Jahres, wie vorhin angekündigt. Und auch da gab es ein eindeutiges Ergebnis. Es standen ja alle 10 Teams zur Wahl auf Platz 3. Haas mit 8,2 Punkten. Also Gratulation zum Podium für Nico Hülkenberg. Hier bei uns, bei den Griddies. Hier hat er es geschafft. 11,9% auf Platz 2 Ferrari. Und 76,1%, auch das ein eindeutiger Sieg für McLaren. Die Konstrukteursweltmeister 2024 sind auch die Gewinner des Griddies 2024 für das Team des Jahres. Und ich glaube, über die ganze Saison verteilt, muss man sagen, finde ich auch hier die Podiumsplatzierungen total angemessen. Wenn man jetzt nur mal die Top-Teams nimmt, McLaren und Ferrari, sind das für mich auch die beiden Top-Teams des Jahres gewesen. Ferrari hatte ein paar mehr Hürden zu überwinden, obwohl man bei McLaren sagen muss, auch da war der Saisonstart jetzt nicht so, dass man sagt, krass, am Ende würde man Konstrukteursweltmeister werden, aber man hat eine brutale Konstanz gezeigt über das ganze Jahr dann, hat ein Auto hingestellt, das im Grunde genommen auf jeder Strecke funktioniert hat. Es gab einige Situationen, wo man natürlich auch das Team hinterfragen muss, Teamorder, dann auch so manche Boxenstops, manche Strategieentscheidungen vielleicht nicht ganz so gut gewesen, aber am Ende völlig verdient Konstrukteursweltmeister geworden. Ferrari, die sich extrem herangepirscht haben in diese Saison, da weiter oben auch weiter sich festzubeißen und weiter mitzuspielen und nächstes Jahr vielleicht auch als einer der WM-Kandidaten dann in die Saison 2025 zu gehen und dann noch Haas dazu auf dem Podium, die ein herausragend gutes Jahr hatten für sich gesehen und das eigentlich witzig ist, wenn man bedenkt, was sich verändert hat in den letzten Jahren dort. Auch, dass Günther Steiner nicht mehr da ist, dass Ayo Kumatsu das Heft des Handelns da jetzt in der Hand hat und Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen beide für sich eine sehr, sehr gute Saison erwischt haben, finde ich auch dieses Podium, ja, das finde ich, ist ein verdientes Podium für das Team des Jahres bei unseren Greedies 2024.
McLaren, ja, wieder in alten Glanz, muss man einfach so sagen. Also damit zu rechnen war nicht. McLaren hat ja immer mal wieder Phasen gehabt in den letzten Jahren, wo sie wirklich, wirklich gut waren und auch von sich reden gemacht haben. Aber auch immer diese Phasen, wo es dann plötzlich gar nichts mehr ging. Oft auch am Anfang der Saison, da erinnere ich mich noch dran. Und was die ja in 2024 da auf die Beine gestellt haben, eine Entwicklung genommen haben, als allererstes muss man mal sagen, sie haben das Werksteam ihres Motorenherstellers geschlagen. Das ist, glaube ich, schon eine sehr famose Leistung. Sie haben mit Lando Norris und Oscar Piastri ein wirklich talentiertes Fahrerduo, was, glaube ich, auch noch für viel Gesprächsstoff sorgen kann. Und sie haben eben das Auto gebaut und das ist es. Und das ist mir auch so dieses Jahr sehr bewusst geworden. Vielleicht auch eben, weil Red Bull nicht mehr in jedem Rennen einfach überlegen war und wir diese Mischverhältnisse an der Spitze hatten. Wie viele Teams ja doch wirklich streckenspezifisch ihre Probleme und ihre Glanztage haben. Und McLaren war wirklich diese Konstante, die haben auf verschiedensten Strecken wirklich ein Top-Auto da gehabt, haben zeitweise wirklich, ja, waren weg von der Konkurrenz, waren allen enteilt, sind dann so ein bisschen wieder eingeholt worden, aber haben am Ende dann nach vielen, vielen Jahren des Wartens die Konstrukteurs-WM gewonnen. Und ich glaube, ein Team, wo man irgendwie ja, eigentlich immer irgendwo Sympathie für hat. Auch ich habe mir mal letztens noch Gedanken darüber gemacht, wenn man mich jetzt fragt, was sind so, also meine vier größten Lieblingsfahrer der Formel-1-Geschichte, dann kann ich sagen, sind alle vier tatsächlich für McLaren gefahren. Das wären nämlich Senna, Alonso, Lauda und Prost. Wo ich sagen muss, das ist ein Team mit so viel Tradition in der Formel 1 und was so viele Ehren auch ja geprägt hat. Als Kind war es immer dieser rot-weiße Marlboro-Flitzer, dann irgendwann dieser silberne Flitzer. Jetzt sind sie wieder in diesem ganz traditionellen Papaya-Orange wieder da, was ich eben auch total toll finde. Auch diese Entwicklung, da haben wir auch drüber gesprochen in unserer Folge nach Abu Dhabi, von einem Auto, was ja nicht nur sportlich, sondern auch von den Sponsoren her blutleer war, hat man das Auto mit gefühlt den meisten Sponsoren. Und ich kann dir sagen, Kevin, ich habe jetzt nach Weihnachten für meinen Sohn, der hat den McLaren Lego bekommen, ich habe die Sponsoren-Sticker aufgeklebt und ich hatte einiges zu tun damit. Das ist wirklich eine Entwicklung, die ist, ja, wie du immer zu sagen pflegst, Kevin, à la Bonheur. Und ja, Ferrari auch eine Top-Entwicklung, hat Red Bull überholt, was auch nicht abzusehen war. Es war zwischendurch auch ein, und daher glaube ich, hat McLaren diesen Vorsprung auch so groß. Es war zwischendurch auch ein, ja, wirklich, ja, Katastrophenjahr nicht, aber wirklich ein Jahr, wo Ferrari den Ansprüchen und auch den Erwartungen wirklich extremst hinterhergerannt ist. Gerade nach Monaco, wo man wirklich dachte, es geht jetzt los. Aber eine Entwicklung, wie ich finde, am Ende des Jahres, die viel, viel Hoffnung macht, dass eben die Roten aus Maranello im nächsten Jahr mit um die WM kämpfen können, was uns allen, glaube ich, gefallen würde, wenn wir da richtig Spannung kriegen und richtig Druck auf den Kessel. Ja, und auf Platz 3 dann Haas, ja, das Team, wo wir, wenn wir ehrlich sind, und das muss selbst ich als Alpine-Fan sagen, was den Platz 6 am meisten verdient gehabt hätte, weil sie einfach wirklich konstant eine Entwicklung genommen haben mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg, wirklich oft herausragende Leistungen zu Punkten umgemünzt haben, was sich von einem absoluten Chaos-Team, und das muss man so sagen, und das fing ja schon weit früher an, ich erinnere da an die Rich Energy-Posse, an die ganze Nikita Mazepin-Sache, wo wirklich so viel war, dass man über dieses Team ja eigentlich nur noch gelacht hat und es war fast zur Farce verkommen. Und man hat es jetzt geschafft, sportlich wirklich ein ernstzunehmender Aspirant zu sein, eine Entwicklung reinzukriegen. Ayoko Matsu, der dieses Team, bei aller Sympathie für Günther Steiner, der dieses Team aber jetzt echt auf ein neues Level gebracht hat und da eine Entwicklung vorangetrieben hat, die mit Platz 6 eigentlich wirklich richtig belohnt gewesen wäre. Aber es gab ja eben dieses Freak-Rennen in Brasilien, was Alpine am Ende dann nutzen konnte und auch Pierre Gaslys gute Momente am Ende der Saison. Aber eigentlich für mich das Team, was den Titel Best of the Rest am meisten verdient hätte. Und von daher gehe ich bei der Auswahl der Teams des Jahres voll mit.
Wunderbar zusammengefasst. Es gibt nichts hinzuzufügen von meiner Seite. Beim Fahrer des Jahres habt ihr einiges hinzugefügt, nämlich Votes, Votes, Votes. Und das Podium ist auch hier, finde ich, das Podium, was diese Saison verdient und was schon ein Foreshadowing für das sein kann, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Auf Platz 3 mit 9,1%, Charles Leclerc. Auf Platz 2 mit 16,8%, Lando Norris und der Fahrer des Jahres für euch. Und das meiner Meinung nach auch verdient. Auch meine Stimme hat er bekommen. 58,5%, sehr, sehr eindeutig immer noch. Max Verstappen, der vierfache Formel-1-Weltmeister, der einen herausragend guten Saisonstart hatte und sich da ein Polster herausgefahren hat, was auch in der schweren Phase von Red Bull geholfen hat. Um dann, dadurch, dass sich die einigen Konkurrenten, Lando Norris, Charles Leclerc und Co., die Punkte gegenseitig geklaut haben, keiner mehr wirklich heranrücken konnte, um ihm die Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 streitig zu machen. Und er hat sich auch völlig verdient den nächsten Griddy für die Kategorie Fahrer des Jahres gesichert 2024. Ja, Max Verstappen, es ist beeindruckend, ihn zuzugucken, ihm zuzuhören, auch wenn es einem nicht immer gefällt, was er sagt, das kann ich halt schon nachvollziehen und vielleicht auch nicht immer gefällt, wie er sich auf der Strecke verhält, wenn er dann wieder in so eine Drucksituation kommt wie in Austin, auch das kann ich total nachvollziehen, aber zu sehen, wie er ja, Saison um Saison eigentlich nochmal eine Leistungssteigerung zeigt, auch wenn das Auto jetzt nicht das beste Auto im Feld war, was ja noch so ein bisschen Kritikpunkt auch von Zac Brown war in den letzten Jahren, dass er natürlich das beste Auto hat und Max Verstappen das in Las Vegas in einem Interview ja dann auch so ein bisschen suffisant kommentiert hat, ne, dass er jetzt nicht im schnellsten Auto war und trotzdem Weltmeister geworden ist. Bedingt natürlich dadurch, dass sich die anderen die Punkte geklaut haben und dass aber eben seine Konstanz auch beeindruckend war. Also ich glaube, der ist einmal ausgeschieden oder hat einmal eine Nuller geschrieben in Australien und ansonsten in jedem Rennen Punkte geholt. Brasilien war mit Sicherheit, das haben wir ja schon festgestellt, sein Meisterstück in dieser Saison, wo er nochmal eindeutig den Daumen drauf gehalten hat und gesagt hat, wenn einer Formel 1 Weltmeister wird, dann bin ich das. Bin jetzt sehr gespannt darauf, wie es nächstes Jahr für ihn sein wird, wenn er wahrscheinlich definitiv nicht im besten Auto sitzen wird, wenn er einen neuen Teamkollegen mit Liam Lawson hat, ob er da den 5. Titel holen kann oder ob er ähnlich wie Prost und Vettel vielleicht sogar bei 4 Titeln rauskommt erstmal. Wie es bei ihm, für ihn bei Red Bull weitergeht, das werden wir nächstes Jahr natürlich interessiert beobachten. Aber gemeinsam mit Lando Norris und Charles Leclerc auf dem Podium, die beiden, die ich nächstes Jahr auch für die Weltmeisterschaft auf dem Zettel habe, auch wieder hier von unseren Hörerinnen und Hörern ein sehr passendes Podium gewotet.
Max Verstappen, ja, über allen Zweifeln erhaben eigentlich. Was ich nochmal betonen möchte, ich hatte das, glaube ich, schon, als wir die Saisonhälfte, die erste hinter uns hatten, mal gesagt, da war es noch eine ganz langweilige Antwort. Für mich auch der Fahrer des Jahres, weil er eben diese Leistung konstant abgerufen hat. Und wenn wir uns daran erinnern, diese Siegesserie, die er hatte am Anfang der Saison, die war eben zu der Zeit, als diese Horner-Affäre ja richtig am Glühen war. Und er hat sich davon nicht beeindrucken lassen, hat diese Umstände zwischendurch auch meckernd, also sein Renningenieur Gianpiero Lambiase, der hat ja auch einiges abbekommen. Ich glaube, in Ungarn war es ja auch sehr extrem. Aber er hat es genommen und er hat immer das Beste draus gemacht, auch in Rennen, wo der Red Bull tatsächlich nur die vierte Kraft war auf der Strecke, wenn Mercedes da seine Glanztage hatte, hat er seine Punkte maximiert. Ich glaube, über seine fahrerischen Talente, da ist er über jeden Zweifel erhaben. Er hat, das hat mir tatsächlich ich habe viel Sympathie für Max Verstappen, muss ich dazu sagen. Er ist für mich jemand, den ich sehr bewundere für seine Einstellung zum Rennsport, für seine Liebe zum Rennsport, diese Verrücktheit, die ich ja als Fan, natürlich nicht als Fahrer, so wie er, aber als Fan ja auch habe, die er ja mitträgt, eben dieses ich fahre Formel 1, ich setze mich danach noch in den Simulator und fahre Sim Racing. Das gefällt mir, das zeigt, dass da wirklich Liebe vorhanden ist für den Sport ja, aber er hat einmal eben, das war so Austin, Mexiko, da ist er abgeglitten in Max Verstappen, der mir dann gar nicht gefallen hat. Zum Glück, finde ich, hat er am Ende dann da auch sich da wieder rausgekämpft und hat dann, ja, danach faire Duelle gefahren und da eben dann auch wirklich wieder ein Max Verstappen gezeigt, der als Weltmeister am Ende dann auch so zu bewerten ist, wie wir ihn jetzt bewerten, nämlich als Fahrer des Jahres. Und da gibt es für mich dann auch keinen Zweifel. Also dieses Jahr hat er das definitiv verdient. Und ja, ihm auf den Fersen mit Lando Norris und Charles Leclerc, eben die zwei, die ich auch am meisten mit auf dem Zettel habe. Lewis Hamilton wird natürlich noch ein Thema werden. Oscar Piastri könnte ein Thema werden. Aber ich glaube, das sind die gesetzten Nummer-1-Fahrer im nächsten Jahr, die lange in ihren Teams sind, die diese Teams geprägt haben und die hoffentlich dann auch für einen spannenden WM-Kampf sorgen. Ich sehe das da wie du, Kevin. Ich könnte mir vorstellen, dass der Red Bull nächstes Jahr nicht die Musik macht und Max Verstappen es schwer haben wird, Rennen zu gewinnen und da wirklich für kämpfen muss für seine Punkte und dann vielleicht auch erstmal, weil ich auch für 2026 ehrlicherweise meine Zweifel bei Red Bull habe, vielleicht bei diesen 4 WM-Titeln stehen bleibt. Ich glaube aber, diese 4 WM-Titel, die hat er sich verdient. Da hat er gezeigt, dass er eben einer der ganz Großen des Sports ist, eine Lichtgestalt, finde ich. Er ist ja sehr früh in die Formel 1 gekommen, wenn wir uns daran erinnern, er hat sein erstes Rennen im Red Bull sofort gewonnen in Barcelona. Das ist so eine Geschichte, die schreiben nicht viele und Max Verstappen schreibt an dieser Geschichte und hat wieder ein Kapitel hinzugefügt, was ich sehr beachtlich finde und von daher bin ich auch hier und ich finde das wirklich cool, dass ich so mit unseren Hörern und Hörerinnen da wirklich immer d'accord gehe. Ein absolut treffendes Podium für die Auswahlfahrer des Jahres.
Ja, Absolut korrekt. Und ich bin schon jetzt sehr gespannt auf 2025 und was uns die Fahrer dort präsentieren werden und zeigen werden. Und wer sich vielleicht dann doch noch in den Fokus fährt, vielleicht ja doch Oscar Piastri, der nächstes Jahr seinen Durchbruch haben wird. Wie wird Lewis Hamilton bei Ferrari performen? Also wie weit kann Charles Leclerc da seiner Rolle als Leader auch weiter gerecht werden? Oder kommt Lewis Hamilton da direkt hin und hat sein Mojo zurück und fährt plötzlich auch um die Formel 1 WM 2025? Dann Liam Lawson, wie er sich in das Team einfindet. So viele Storys, die schon... ja, jetzt schon Spaß machen auf 2025 eigentlich, Dennis. Ne? Also ich war sehr, sehr müde nach der Saison, aber ich habe das, glaube ich, hier im Podcast auch gesagt schon. Dieses letzte Rennen in Abu Dhabi und all das, was uns so, ich finde, zwischendurch schon so ein bisschen müde gemacht hat, weil es einfach super viele Rennen waren und weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Content auch ist, den man produziert. So motiviert bin ich für 2025, weil es könnte tatsächlich die spannendste Saison, ich will nicht sagen aller Zeiten, das finde ich immer schwierig, aber auf jeden Fall eine werden, über die wir noch lange reden können, weil es so viele Kandidaten gibt, die bei den Teams und bei den Konstrukteuren, bei den Teams und bei den Fahrern in der Lage sein können, Formel 1 Weltmeister zu werden nächstes Jahr. Viele Grand Prix-Sieger, super viel Spannung, glaube ich, die uns da erwartet 2025.
Definitiv. 2025 wirft seine Schatten voraus und es könnten wirklich, ja, wie man sagt, es könnten die fetten Jahre der Formel 1 nochmal kommen. 2021 war natürlich schon so ein Jahr, wo es mich und ich glaube die meisten und oder fast alle Formel 1-Fans wirklich jeden Sonntag an den Fernseher gefesselt hat, wo man mit Spannung und mit so einem Kribbeln im Bauch eben gewartet hat, dass die Ampeln ausgehen. Und 2025 hat voll das Potenzial, genau so eine Saison zu werden. Ich hoffe wirklich inständig, dass es auch so kommt. Ich habe da mega Lust drauf, einfach montags mit dir darüber dann zu quatschen, eben Geschichten aufzuarbeiten. Und wir haben ja auch gesehen, wie viele Geschichten wir dieses Jahr schon hatten. Da habe ich nicht mit gerechnet. Also als wir Anfang des Jahres 2024 angefangen haben, diese Saison zu besprechen, diese Saisonvorschau zu machen, da bin ich noch davon ausgegangen, dass das wirklich so eine Schnarchsaison wird, die Max Verstappen da eben locker weggewinnt, wo nicht viel passiert, wo nicht groß was, ja, keine Geschichten passieren. Ich erinnere mich dran, wenn ich jetzt nicht ganz verkopft bin, Kevin, das war ja auch die Saison 24, wo wir eigentlich unverändert reingegangen sind von den Fahrerpaarungen, ne?
Das ist richtig, ja.
Genau. Es war ja eigentlich nicht zu erwarten. Und wenn wir jetzt mal gucken, das Grid vergleichen von Bahrain mit dem Grid, was wir in Abu Dhabi hatten, so viele Änderungen, wie viele Geschichten wir hatten, Aufreger, Stories. Also die Saison jetzt hatte schon so viel zu bieten und ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Saison hier mit dir machen durfte, weil es einfach eine tolle Saison war und 2025 kann das nochmal toppen und ich glaube da fest dran, ich wünsche mir das ganz feste und wenn ich irgendwann in den nächsten Nächten eine Sternschnuppe sehe, wünsche ich mir genau das für uns alle.
Oh, okay. Ich mach mit. Ich mach mit. Und wir haben gerade noch was gemacht und zwar haben wir mal gerechnet. Wir haben nämlich ja bei der Saisonvorschau wie immer auch einige Sachen getippt, zum Beispiel die Teamduelle, Fahrer-WM, Team-WM, die meisten Siege, die meisten Ausfälle, meisten Pole-Positions, die meisten letzten Plätze, Fahrerwechsel, ob es einen gibt in der Saison und wir haben die Reihenfolge der Konstrukteurs-WM getippt. Und das haben wir jetzt alles mal verrechnet mit unserem Tippspiel hier aus dem Podcast. Und bei den Fragen, also Fahrer-WM, Team-WM, die meisten Siege, meisten Ausfälle, meisten Pole-Positions, die meisten letzten Plätze und ob es einen Fahrerwechsel gibt oder nicht, habe ich 4-3 gewonnen. Dann bei den Team-Duellen hast du gewonnen und zwar mit 6-8. Und bei der Konstrukteurs-WM haben wir quasi gesagt, okay, ein Punkt gibt es, wenn man richtig getippt hat und die Differenz der getippten Position mit der Position in der Konstrukteurs-WM gibt quasi diese Differenz Abzug. Da stand es -13 zu -16. Also ich habe ein bisschen besser abgeschnitten als du. Das heißt, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, all die Punkte, die wir jetzt hier gemacht haben, kommen wir raus bei -3 zu -5. Das klingt erstmal total kompliziert, ja, aber ist es gar nicht. Wenn wir das jetzt nämlich verrechnen mit den 52,5 zu 50,5 Punkten aus dem Tippspiel, kommen wir, Dennis, und das ist eigentlich, ist schon sehr witzig gewesen, als wir das gerade dann zusammengerechnet haben, ja, zu einem Unentschieden.
Ja.
Die Saison 2024 endet 47,5 zu 47,5.
Ja, das, was Prost und Lauda 84 nicht hinbekommen haben, haben wir geschafft.
Schiedlich, friedlich geht die Formel 1 Saison 2024 hier bei uns im Podcast zu Ende. Und ja, wir bedanken uns von ganzem Herzen für eure Treue, für euer Zuhören, eure Downloads, eure Interaktion, eure Teilnahme in den Gruppen für das Jahr 2024. Und wir freuen uns jetzt schon auf ein spannendes, auf ein aufregendes, auf ein besonderes Formel 1 Jahr 2025. Wir werden jetzt die nächsten Wochen ein bisschen nutzen, unsere Akkus aufzuladen, uns ein paar Gedanken zu machen, wie wir einsteigen können in das nächste Formel 1 Jahr. Und dann geht es schon sehr bald hier wieder weiter mit neuem Podcast, mit neuem Content, mit neuen Gästen, neuen Möglichkeiten für euch auch teilzunehmen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, Dennis, das auch nächstes Jahr mit dir hier machen zu können, machen zu dürfen. Und wünsche dir und euch da draußen von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025. Für das neue Jahr nur das Beste, Gesundheit, Glück und das, was du und was ihr euch wünscht. Ja, und dann gehen wir nächstes Jahr mit neuer, frischer Energie in diesen Podcast rein.
Ganz genau. Auch von meiner Seite an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für ein tolles Jahr. Ich habe mich sehr gefreut, das hier machen zu dürfen. Ich freue mich drauf, das nächstes Jahr wieder gemeinsam mit Kevin machen zu dürfen. Über die vielen Nachrichten, die ich auch bekommen habe, positive Nachrichten, aber auch natürlich Kritik und Anregungen, die ich bekommen habe, die mir dann auch weiterhelfen. Es war toll und auch von meiner Seite aus allen einen guten Rutsch und ein hoffentlich frohes und gesundes neues Jahr.
In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.